herzliches Willkommen zur 38. Folge vom Pixelgulasch.
Und dann meiner.
Wollen wir das nochmal schneiden? Nein, machen wir nicht. Hallo!
Ich wollte sagen, an meiner Seite, aber wenn du was Wichtigeres zu sagen Nein. hast, als dass du an meiner Seite bist.
Wollte ich sagen. So. So bin ich dir auch mal wieder ins Wort gefallen.
Stimmt, ist auch schon länger nicht mehr passiert. Mhm. Willst du noch was sagen?
Nein, eigentlich
nicht. Das sag ich jetzt nämlich an meiner Seite, um dir auch einmal ins Wort zu fallen. Der liebe Basti, der Bock Music, hallo.
Und natürlich auch hier im Podcast der liebe Ramon, a.k.a. Let's Ray, a.k.a.
Hallöchen.
Let's Ray TV.
Hallöchen. Ja, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben zu unserem all zweiwöchentlichen Podcast. Und wir wieder tolle Dinge zu erzählen haben.
Ja.
Die letzten zwei Male über Dinge aus unserer Jugend, jetzt mal wieder ein bisschen tagesaktuellere Sachen.
Wenn du es so willst, schon. Ja,
also ja, eigentlich schon, komplett tagesaktuell.
Wir haben beziehungsweise zwei Themen vorbereitet, aber eigentlich sind beide Themen tagesaktuell, wenn du so willst. Ja,
ja, aber erstmal die provisorische Frage, weil wir uns das schon länger nicht mehr gefragt haben. Basti, wie geht's dir, mein Lieber? Ist alles gut bei dir?
Mir geht es wieder besser. Ich war die letzten Wochen ein bisschen, ich hatte eine Nasennebenhöhlenentzündung. Mhm. Das hat man, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge auch noch gehört.
Ein bisschen, ja. Hast du ein bisschen genäselt?
Ja, und ich merke es auch tatsächlich immer noch. Bei mir hält sich das immer so ein bisschen. Ich habe halt immer noch so, das setzt sich alles zu bei mir im Hals und in den Nebenhöhlen. Und ich muss dann ab und zu, dann huste ich halt aus, weil der Körper das halt als Reflex macht irgendwie. Ne? Also der Körper spürt, da ist irgendwas und der muss das aushusten. Ne?
Das ja. ist ganz komisch. Ganz für alle, die gerade essen, tut mir leid,
ja.
wenn ihr euch das gerade bildlich vorgestellt habt.
Aber das ist halt die menschliche Anatomie, ne? Da kann man nichts machen.
Ja, absolut. Manchmal muss halt einfach ein Grüner hochgezogen werden. Und das muss nicht immer der Linke der Link sein. Ne?
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, aber schön.
Ich versuche das immer noch so hübsch zu verpacken, weißt du, aber du muss einfach mal ein Grüner hochgezogen werden.
Ja, komm, ganz ehrlich, jeder, der nicht daran gedacht hat, als du gesagt hast, da muss man halt auch irgendwann mal den Scheiß aushusten.
Ja.
Ja. Einfach aber nur schön, ja. Ist schön, dass es besser ist, dass du da einiges weghusten konntest.
Jedenfalls ist es das schön. So, dass ich damit immer ein paar Wochen zu tun habe, bis es dann komplett weg ist, aber ich fühle mich fit wieder. Ich, wie gesagt, ich habe nur noch diese Schleimbildung, das ist alles.
Nice, sehr schön, sehr schön. Ja, bei mir ist auch alles gut.
Wie geht's dir eigentlich?
Ja, bei mir ist auch alles gut. Ich war nicht krank, ich habe auch nicht das Gefühl, krank zu werden. Ich habe ein sehr, sehr starkes Immunsystem, wo ich sehr glücklich darüber bin. Liegt vielleicht auch daran, weil ich das Haus nicht verlasse. Aber ja, mir geht's gut.
Ich wollte es nicht sagen, aber das...
Ja, wenn man nicht rausgeht, dann fängt man sich natürlich auch nichts ein. Obwohl ich natürlich, wenn ich rausgehe, meistens dann in Verbindung mit Einkaufen, dann natürlich auch in einer Umgebung bin, wo viel Krankheit abgeht. So.
Ist das so?
Ja, klar. Also ich würde sagen, einer der größten Krankheitserreger so ist, wenn du einkaufen gehst. Da sind so viele Menschen tagtäglich.
Ja.
Okay. Alle fassen irgendwo hin und überall sind Bakterien und ja.
Ja. Kann ich so unterschreiben.
Ja, aber wir wollen nicht darüber reden, über unsere Gesundheit, sondern wir wollen jetzt heute mal wieder darüber sprechen, was wir tagesaktuell gezockt haben. Da sind nämlich so, gibt's nämlich ein paar News. Bei Basti weiß ich auf jeden Fall ein großes Spiel, wo man sich vielleicht schon denken kann, welches das sein könnte, weil vielleicht über in den letzten 30 Folgen schon darüber gesprochen wurde. Ich habe aber zwei kleine Überraschung vielleicht mitgebracht. Vielleicht komme ich mit der ersten zuerst ums Eck und dann kommst du mit deiner Bombe und dann...
Du darfst gerne beginnen, ja.
Ja, okay. Alles klar. Dann würde ich nämlich mit einem Spiel anfangen, das ein sehr, sehr großer Geheimtipp ist, obwohl es, glaube ich, gar nicht so unterm Radar läuft. Und zwar das Spiel What Remains of Edith Finch. Das ist ein Spiel, das habe ich letzten oder vergangenen Sonntag im Stream gespielt und habe dieses Spiel eigentlich nur ausgewählt, weil ich gesagt habe, oh, ich möchte irgendwas Kurzweiliges, wonach den Gaming News so 2-3 Stunden dauert, dass man es durch hat. weil ich nicht so richtig wusste, ich will jetzt nicht irgendwie ein Horror-Game dann Sonntagnachmittags anfangen, weil die stehen jetzt auch alle an.
Hast du dich dann im Vorfeld darüber informiert, wie lange das Spiel geht oder was?
Ja. Also 2,5 Stunden hieß es. Ich habe im Stream dann knapp 3 Stunden gebraucht da dafür.
Okay.
Und ja, das war krass. Das war richtig, richtig krass. Wenn ich einmal so ein bisschen über das Spiel erzähle, ich spoiler nicht, weil das ist natürlich, würde das bei dem Spiel einiges vorwegnehmen. Es ist ein 3-Stunden-Spiel, das heißt, es ist ein Kurzzeitabenteuer und es geht darum, du spielst die auch im Titel vorkommt, Edith Finch, und sie kommt zu ihrem alten Haus zurück, wo sie früher gewohnt hat als Kind. Da war sie schon viele Jahre nicht mehr. Sie kommt dahin zurück, weil ihre Mutter gestorben ist und sie von ihr einen Schlüssel geerbt hat. Und dieser Schlüssel, da war ein Brief beigelegt, da hieß es hier, du weißt, was du mit diesem Schlüssel tun musst. Und deswegen ist sie dann zu diesem Haus zurückgekehrt, hat aber keine so tollen Erinnerungen an das Haus. Das erste, was sie uns da quasi sagt, ist, dass ihr kleiner Bruder verschollen ist und dass das Haus ihn quasi verschlungen hat, so in Anführungszeichen. Und deswegen hat sie eben da keine so schönen Erinnerungen an das Ganze. Du könntest das ganze Spiel so als Walking Simulator sehen. Das heißt, du machst nichts außer zu laufen und während du läufst, wird dir die Geschichte erzählt. Und zwar in Form von, also natürlich alles vertont, aber all das, was gesprochen wird, wird auch nochmal niedergeschrieben, aber nicht in klassischen Subtitles, sondern in die Spielwelt hinein. Das heißt, du bist zum Beispiel so an einer Stelle, wo du über eine Brücke läufst und vor dir taucht die Schrift auf und dann kannst du durch die Schrift durchlaufen und dann landet die so auf der Brücke und liegt dann da auf dem Boden rum, die einzelnen Buchstaben. Also ist richtig, richtig schön gemacht. Und überall, wo du so hinguckst, du kannst mit ein paar Dingen interagieren, mit ein paar kleinen, aber es sind auch kleine Rätsel so insgesamt in das Spiel eingebaut. Aber eigentlich ist es ein reines narratives Adventure, wo du einfach nur eine Geschichte erzählt bekommst.
Ich wollte gerade sagen, das will dir nur eine Geschichte erzählen.
Genau.
Ja.
Also das ist wirklich für jeden, der jetzt vielleicht auch nicht so viel Skill am Pad hat, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und warum dieses Spiel so großartig ist, ist, weil das Storytelling in dem Spiel unfassbar gut ist. Also du kommst in das Spiel rein, ich wusste davor halt gar nichts, habe auch nie einen Trailer oder so gesehen und wurde halt natürlich, also wusste gar nicht, was mich erwartet oder in welche Richtung das geht. Und das Spiel schafft es immer wieder, dich aufs Neue zu überraschen, weil die Handlung immer wieder so völlig neue Wege einschlägt. Wie die Wege jetzt aussehen, das verrate ich natürlich nicht. Aber es geht schon in eine sehr melancholische Richtung. Also wenn man vielleicht gerade nicht so gut drauf ist oder ja allgemein irgendwie nach einem positiven Gefühl sucht, dann ist das Spiel vielleicht nicht unbedingt für einen was, weil es teilweise auch sehr, sehr schwere Themen aufmacht, aber sehr auf eine sehr schöne Art und Weise. Also ich müsste jetzt wirklich Beispiele nennen, um das so richtig erklären zu können. Aber die Geschichte von dem Spiel wird so schön rübergebracht und visualisiert vor allem auch auf verschiedenste Arten und Weisen. Also du hast ganz, ganz viele verschiedene Artstyles, die da auch, sag ich mal, in das Storytelling mit reingreifen, was das Ganze wirklich zu einem wunderschönen Erlebnis macht. Und mich hat's am Ende auch eine Träne gekostet. Also mich hat's, beziehungsweise es sind keine Tränen geflossen. Ich bin halt nicht so der Typ, wenn ich ein Spiel spiele, mir laufen jetzt nicht Tränen. So, passiert bei mir einfach nicht so wirklich. Ich krieg glasige Augen, ich habe ein Kloß im Hals und so. Aber dass mir richtig Tränen laufen, passiert in der Regel nicht. Aber bei dem Spiel war es wirklich so, ich hatte eine Stelle, ich musste wirklich für 2 Minuten den Controller weglegen und konnte nichts mehr sagen, weil mich das so krass gehittet hat. Also wirklich richtig, richtig heftig. Das hatte ich bei einem Spiel so auf die Art noch nie.
Okay.
Dass mich das wirklich, ich war wirklich so, wo ich gesagt habe, so nur einen Kopf geschüttelt habe, mich wirklich konzentrieren musste, weil ich sonst echt so ein bisschen los hätte, hier Töne von mir hätte geben müssen, weil es mich so krass im Mark erschüttert hat. So. Und es halt völlig unverhofft.
So. Das sind dann die Spiele, die wirklich tief in dich eindringen können.
Ja. Und das hat das Spiel auf jeden Fall geschaffen. Das ist vielleicht, weil ich so überhaupt nicht erwartet habe, weil ich komplett unvoreingenommen an das Spiel rangegangen bin und nichts wusste und selber auch schön miträtseln konnte, was denn eigentlich so hinter diesem Haus steckt und so weiter. Aber ja, krass. Ich würde so gerne erzählen, was da genau vorgefallen ist. Mache ich jetzt nicht. Spielt das Spiel wirklich selber, wenn ihr es nicht kennt. Ein absoluter, das Spiel ist wirklich ein Meisterwerk. Das Spiel ist ein Kunstwerk. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Erwartet kein Gameplay, aber visuell unfassbar geil. Die verschiedenen Grafikstile, die damit einfließen. Der Soundtrack natürlich wunderschön. Und das Storytelling. Leck mich am Arsch. Das ist, die Leute haben wirklich Ahnung von Storytelling. Also, richtig krass.
Also sagst du, ich soll es lieber erst nächstes Jahr spielen, ja? Nicht, dass das am Ende doch noch auf meine Top-5-Liste mitkommt.
weil wir da eine Doppelung haben, meinst du?
Nee, die ist bei mir schon belegt wahrscheinlich.
Ach so, ja, aber das macht es ja gerade so spannend.
Auch wenn ich nicht viel geschafft habe, durchzuspielen oder überhaupt zu spielen, vergangenes Jahr, ich habe es echt schwer jetzt schon. Irgendwie
ja.
Die Top 5 irgendwie zusammenzustellen.
Also ich sag mal so, das What Remains of Edith Finch, das Spiel, macht's mir jetzt auch nicht einfacher in meinem Ranking. Also das ist schon, ja, das gibt so viele andere geile Spiele, aber dann kommt so ein Brett mit 3 Stunden Spielzeit und ich habe wirklich den restlichen Tag, habe ich darüber nachdenken müssen. Das Spiel hat mich nicht mehr losgelassen. Ich war den ganzen Tag, hatte ich eine ganz, also für mich war es schön. Also es hat mich übel krass berührt und auch hart getroffen, aber ich mag sowas ja. Ich finde es richtig, richtig geil, wenn man so richtig heftig emotional berührt wird, auch wenn es ein vermeintlich negatives Gefühl ist, aber ich genieße das sehr, dieses Gefühl, so gehittet zu werden.
Ich finde das eigentlich auch gut.
Ja, aber es war wirklich den ganzen Tag, ich bin da auch nicht mehr von runtergekommen. Ich hatte den ganzen Tag, war ich in dieser Schwebe von diesem Gefühl, womit mich das Spiel zurückgelassen hat. Ich bin dann auch wirklich so aus dem Stream, habe ich dann so beendet, so Leute, ich habe es so nochmal versucht, so anzusprechen, versucht dieses Gefühl, auch wenn es, weil alle waren schockiert, also alle waren richtig krass. Und
hier Thomas war zum Beispiel. Hast du im Chat auch gesehen, ja?
Oder? Ja, also alle, die dabei waren, Thomas zum Beispiel war auch mit dabei, wo auch gesagt hat, boah, krass, ich weiß gerade gar nicht, wie es mir geht, so. Also der war auch richtig, richtig gepackt. Und ich habe dann auch gesagt, Leute, versucht dieses Gefühl wertzuschätzen, dass dieses Spiel es gerade geschafft hat, so viel emotional mit euch zu machen. Auch wenn es sich vielleicht nicht gut oder komisch anfühlt, versucht es zu wertschätzen, weil das ist genau das, was Videospiele zu Kunstwerken macht, dass sie sowas schaffen. Das habe ich auch in meinem Video hier, Videospiele sind Kunst, habe ich gesagt, was alles vereint miteinander sind die Emotionen, die wir mit den Videospielen verbinden. Und das ist einfach beispielhaft dafür, dass das Spiele können. So. Ja. Fickt euch Leute, die sagen, Spiele sind was für Kinder. Haltet euer Maul. Es stimmt einfach nicht. Das ist so krass. Ja, also das hat mir das Spiel mal wieder gezeigt. Ich würde am liebsten noch ganz viel darüber erzählen, aber ich mach's nicht.
Bei mir gibt's eigentlich dieses Jahr auch nur 2 Spiele, die das, genau das geschafft haben, was du gerade beschrieben hast, ne?
Ja. Ich fänd's cool, wenn du es noch spielen würdest, weil dann könntest du erzählen, ob das für dich noch krasseren Impact hatte als die anderen Spiele.
Aber ich kann es ja auch im Januar spielen.
Ja, schon.
Dann würde ich dann irgendwie nächstes Jahr die Top-Liste.
Glaub mir, nächstes Jahr wird auch wieder nicht besser.
Ja, ich glaube es auch.
Ja, genau. Aber wie gesagt, für mich eine 10 von 10. Das Spiel, für das, was es ist, wüsste ich nicht, was das Spiel, was ich da kritisieren sollte. Gibt nichts. Perfektion in einem Spiel.
Ja, sehr cool. Sehr gutes Short Review.
Ja, ich hoffe, ich habe jetzt, also ich habe nichts gespoilert, glaube ich. Ich habe den Anfang kurz, die ersten 5 Minuten.
Ja. Denk ich nicht. Der Trailer sagt ja auch schon so ein bisschen was, ne? Wenn man sich den Trailer anguckt.
Ja.
Hast ja auch so ein paar Dialogschnipsel, die so erzählt werden.
Mhm.
Ne?
Ja.
Ja.
Ja. So.
Ja, eins der Spiele, die mir halt schon Tränen in die Augen gezaubert haben dieses Jahr, war ja Sea of Stars, ne, was ich ja immer noch privat spiele. Ne?
Ach, bist du noch nicht durch?
Nee, ich bin noch nicht durch. Ich komme jetzt langsam gegen Ende, aber ich bin angefixt. Ich würde auch gern, man weiß ja mittlerweile, dass es einen Bad Ending und ein True Ending gibt.
Ja.
Und ich will eigentlich das True Ending haben.
Ja, also mir wurde auch schon gesagt, dass das True, also dass das Bad Ending, eigentlich hätten sie es weglassen können. Also das ist wirklich so bad, nicht bad im Sinne, also es ist bad, weil es echt nicht so gut ist anscheinend. Aber du musst für das True Ending, musst du halt hier diese ganzen Muscheln, musst du genau. wohl finden.
Ich habe gerade die Hälfte.
Ja, das ist das, was Fee so ein bisschen abgefuckt hat am Ende. Er hat gesagt, warum muss ich jetzt da so blöden Sammelkrams machen? Wieso kann ich das Ende nicht einfach so haben?
Spielt er es deswegen noch in seinem Stream?
Er hat es schon fertig, aber das ist der Grund, warum er dem Spiel nur 4 von 5 Sternen gegeben hat.
Echt?
Ja, weil ihn das echt am Ende abgefuckt hat, was ich verstehen kann. Also ich finde es auch sehr fragwürdig, so eine Entscheidung zu treffen, dass man für das eigentliche Ende, also das richtige Ende, dann noch mal seinen Spielstil so gesehen. Also ich finde es schön, wenn man Spiele so spielen kann, wie man es spielen möchte. Wenn du sammeln willst, sammel. Wenn nicht, dann sammel nicht. Aber jeder sollte doch das richtige Ende sehen dürfen, auch wenn, egal wie man spielt.
Du darfst es ja sehen. Also diese Schnecken zu finden, das ist jetzt kein Hexenwerk. Ne? Also das muss man dazu mal sagen.
Ja.
Man muss halt nur ein bisschen die Augen offen halten, das ist alles.
Ja, es sind halt recht viele und man muss halt hinten raus dann nochmal ein bisschen farmen, so. Aber ich verstehe das, dass das einen stört. Mich also würde das, glaube ich, auch stören.
Ich kann zumindest die Entwickler verstehen, dass einen Bad und einen True Ending, also zwei verschiedene Enden halt impliziert haben in das Game.
Ja.
Was jetzt damit verbunden ist, das ist, mag eine subjektive Auffassung sein von jedem Einzelnen, ne? Ich finde es nicht schlimm, ne? So, ja, ich schaue mir natürlich erst das Bad Ending an und werde danach, weil du hast ja dann die Möglichkeit, lade ich halt das letzte Safe-Game und sammle halt erstmal fleißig.
Aber da wäre es doch die viel schönere Alternative, dass das Bad und das Good-Ending sich dann unterscheiden durch eine Entscheidung, die man trifft. Wenn es dann so ist, keine Ahnung, so ist es ja bei Elden Ring zum Beispiel. Okay, entweder ich aktiviere diesen Finger jetzt bei Rani oder ich aktiviere den Finger für mich selbst, dann habe ich zwei verschiedene Endsequenzen. Wieso kann man das bei Sea of Stars nicht machen? Hier, ich entscheide mich jetzt, also ich habe keine Ahnung von dem Spiel, ich laber jetzt irgendwas, also keine Spoiler oder so. Ich entscheide mich jetzt für den Weg des Mondes oder ich entscheide mich für den Weg der Sonne und das sind dann zwei verschiedene Enden. So.
Dafür muss man vielleicht verstehen, wofür die Schnecken Storytelling-mäßig halt gut sind am Ende. Ich weiß es noch nicht.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Wie gesagt, ich plapper nur, weil ich das so ein bisschen gehört habe. Und von dem, was ich gehört habe, kann ich die Kritik halt nachvollziehen. Aber ja, ich muss es selber auch noch spielen. Ich hoffe es dieses Jahr noch zu schaffen, um mir meine Top-Liste noch ein bisschen schwerer gestalten zu können.
Also ich habe jetzt, das ist auch eine ganz komische Angabe in diesem Game. Laut Game habe ich jetzt irgendwie 22 Stunden, fast 24 Stunden Spielzeit. Mhm. Ich habe aber schon deutlich länger dran gespielt. Also das ist irgendwie, ich glaube, jedes Mal, wenn du im Menü bist, zählt die Zeit nicht runter.
Ja, das ist
nicht hoch.
Ich bin da auch manchmal nicht so richtig dahinter gekommen schon. Das ist wahrscheinlich das PlayStation-Menü, sagt dir das wahrscheinlich, oder?
Nee, das Game sagt dir, wenn du speicherst, wie viel du schon...
Ach, das Game selbst?
Ja.
Oh, okay.
Wie viel Spielzeit du schon hast. Aber ich glaube, das Game selbst trackt nicht mit, wenn du im Ingame-Menü bist.
Dann musst du mal vergleichen, wie die Ingame-Spielzeit gegenüber der PlayStation-Spielzeit ist. Wenn du unten, also wenn du auf die Spielkarte drauf gehst, dann siehst du unten rechts auch immer die Spielzeit, die du damit hast. Vielleicht unterscheidet die sich ja.
Ja. Ich muss mal, ja.
Da kannst du mal drauf achten. Ja.
Ich werd mal meine PS5 fragen, wie viel Spielzeit ich schon in dem Game habe.
Okay. Aber du wolltest ja eigentlich nicht über Sea of Stars sprechen, sondern...
Ja, darüber habe ich ja auch schon gesprochen, ne? Habe ich schon gesprochen. Also, ich glaube, war es letzte Folge, wo ich es gesagt habe, dass wie wundervoll ich das finde?
Ich glaube, das war vor 3 Folgen, weil wir haben ja die Kinder... ja, egal. Aber du kannst ja nochmal drüber reden, wenn du fertig bist. Aber du hast jetzt was anderes.
Ja, und zwar habe ich Breath of the Wild durchgespielt, endlich.
Yeah. GG.
Dankeschön.
Aber du hast die DLCs durchgespielt, weil das Hauptspiel, das hast du schon erzählt.
Das habe ich schon erzählt und die Ballade der Recken habe ich jetzt auch durchgespielt. Also ich habe jetzt im Prinzip alle Story-basierten Sachen habe ich bis auf ein paar Kleinigkeiten durch. Nach einem Dreivierteljahr jetzt. Fast. Acht Monate, glaube ich.
Und was hast du jetzt für ein neues Spiel angefangen?
Die Zuhörer können es jetzt nicht sehen. Ich halte das Tears of the Kingdom, die Hülle in die Kamera.
Ja, also er hat es wirklich getan. Basti, bist du denn des Wahnsinns?
Ich habe es wirklich getan. Ich spiele einfach weiter Zelda, das ist mir egal.
Ja, also kleines Foreshadowing für das nächste Dreivierteljahr unseres Podcasts. Basti wird ganz viel über Zelda erzählen.
Und es ist einfach so verdammt gut.
Wie viele Stunden hast du?
Jetzt, bei Tears of the Kingdom habe ich jetzt mittlerweile müsste ich 7,5 Stunden haben, irgendwie so.
Okay.
Im Dreh.
Okay. So, und Ersteindruck?
Ja, es ist einfach, es erschlägt dich. Es erschlägt dich förmlich. Also, du, eine essentielle Fertigkeit kriegst du schon am Anfang mit auf dem Weg.
Die große Hand.
Die große Hand. Ne? Und das Crafting. Alter, hatte ich meinen Spaß. Also, ich muss dazu sagen, also jetzt, wir haben es ja jetzt Mittwoch heute und gestern habe ich gestreamt. Das war im Prinzip der zweite Stream, aber der erste richtige, weil die Woche zuvor habe ich BOTW durchgespielt und habe nur in das Game reingeschnuppert, im TOTK. Und ja, spätestens gestern, da hatte mich das Game komplett. Ne? Also ich hatte so meinen Spaß mit dem Crafting-System, mit dem Zusammensetzen von Teilen und so. Ich bin wirklich gespannt, was das Game für mich jetzt speziell noch bereithält. Weil, wer meine Streams verfolgt hat, der weiß, ich habe mich bei BOTW schon sehr angestellt. Und war teilweise verpeilt und habe die ganzen Fertigkeiten, die ich hatte, oft nicht richtig genutzt, wie man sie eigentlich nutzt.
Ja.
Und wenn man mit TOTK jetzt noch mehr Fertigkeiten kriegt und noch das alles noch umfangreicher wird. Also, ich habe in BOTW, nur mal so, 140 Stunden Spielzeit. Ich weiß nicht, ob ich mit 200 Stunden reiche hier bei TOTK.
Ja, ich denke, es kommt halt ein bisschen auch drauf an, wie viel du machst, weil es gibt ja auch viel mehr Welten. Also es gibt ja jetzt nicht nur die Ebene, sondern auch noch die Höhe und die Tiefe.
Das Königreich Hyrule, es gibt auch die Luft, also die Himmelsebene und die Untergrundebene.
Gibt's. Ja. Also was ich dir sagen kann, ist von einem Test, den ich bei Game 2 gesehen habe damals, die Folge Game 2 habe ich mir angeguckt zu TOTK, weil ich ja wusste, dass ich sowieso zeitnah nicht spielen werde und deswegen Spoiler für mich da jetzt auch keine große Sache sind. Und was die positiv herausgestellt haben gegenüber Breath of the Wild, kann natürlich auch bei jedem anders sein, aber was die herausgestellt haben, ist die Art und Weise, wie du an Rätsel herangehen kannst, ist sehr viel vielfältiger geworden. Also es gibt nicht mehr so diese eine Lösung, wie du es machen musst, wo ich ja in vergangenen Zelda-Spielen auch so meine Probleme hatte, sondern du kannst wirklich ein Rätsel lösen auf verschiedenste Arten und Weisen, eben dadurch, dass du diese Big Hand da, diese magische große Hand da hast und craften kannst und so weiter. Hast du ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten und es gibt quasi keinen falschen Weg. Also Trant hatte den Test, meine ich, gemacht und hatte erzählt, dass er teilweise so das Gefühl hatte, okay, war das jetzt wirklich so gedacht, aber letztendlich hat es funktioniert.
Ja.
Weil TOTK dir einfach keine Steine in den Weg legt. Und das, glaube ich, ist ziemlich, ziemlich geil. Gerade weil du da eben nicht auf eine gewisse Art und Weise denken musst, wie das Spiel dir das vorgibt, sondern mit deinem eigenen, vielleicht auch ein bisschen bescheuerten Geist, wo du dann eigentlich Probleme hattest in Breath of the Wild, eben jetzt trotzdem ans Ziel kommst, aber auf eine Art und Weise, wo vielleicht alle dann sagen so, okay, what the fuck, das funktioniert. Hä? Und das könnte ich mir sehr, sehr cool vorstellen.
Wobei du in BOTW auch schon bei manchen Rätseln die Möglichkeit hattest, mit mehreren Wegen halt dran zu gehen.
Ja, aber in TOTK ist ja durch das Crafting-System, das hattest du in der Form ja noch nicht.
Nee, bei BOTW. Hattest du gar nicht. Du hast Crafting, hattest du gar nichts.
Ja, siehste.
Du, also alleine die Möglichkeit, das war total mindblowing, als ich das erste Mal an meinen Stock einen Stein dran gesetzt habe, weil das kannst du ja auch machen. Wie unwahrscheinlich viel Haltbarkeit eine Waffe dadurch gewinnt, das ist total mindblowing. Also ich war völlig begeistert. Also schon im ersten richtigen Stream. Also ja, pure Liebe. Absolut.
Und du sagst, es hat dich erschlagen, obwohl du frisch aus Breath of the Wild reingekommen bist. Ja. Also obwohl du eigentlich voll drin bist in dem Ganzen.
Ja.
Ja, das ist schon krass. Was hast du denn noch so gesehen, wo du sagst, das fandest du besonders krass? Das Crafting-System? War noch irgendwie was?
Wie gesagt, das, Waffen zu verstärken, das ist ja im Prinzip auch dem Crafting-System inbegriffen. Und wovon ich so beeindruckt auch war, ist die erste Ebene, auf der du bist. Da, wo du im Prinzip schon fast alle deine Fertigkeiten für den Arm bekommst. Aber alleine auf dieser auf dieser Ebene, und das ist ja nicht mal die gesamte Himmelsebene, das ist einfach nur diese, nenn es jetzt einfach mal Tutorial-Ebene, ist das, wo du schon irgendwie 9 Stunden verbringen kannst. Das ist einfach krass. Das ist einfach krass.
Ja. Ja, und im Hinblick auf Technik, wie läuft's auf der Switch? Gut? Besser als BOTW?
Ich würde sagen, es läuft nicht anders als BOTW.
Okay.
Es läuft also performance-technisch läuft es eigentlich recht ähnlich. Ich hatte ein paar FPS-Einbrüche, irgendwo hatte ich Frame-Einbrüche. Das war in Verbindung mit irgendeiner Fertigkeit.
Mhm.
Ja, weil du hast dann halt, wenn du den Arm benutzt und alles anfängt zu leuchten, weil dir das Spiel ja zeigt, was kannst du benutzen und was nicht.
Ja.
Das sind halt so Stellen, wo es dann hin und wieder mal die Performance dann hin und wieder mal runterbricht. So.
Mhm.
Aber das hat es halt auch in BOTW.
Okay.
Ja.
Ja, ist schon aber beeindruckend, oder? Also, was da alles möglich ist und dass das auf der Switch so läuft.
Das ist krass, was die aus der Switch so noch rausholen können.
Mhm. Da fragt man sich halt echt, was wäre möglich, wenn es auf der PS5 laufen würde, oder?
Ja.
Obwohl es die Frage ist, muss es denn, weil Grafikstil müsste, also ist ja schön, oder? Also man will ja jetzt auch nicht unbedingt realistischere Grafik haben.
Ich glaube, dass der grafische, also der optische Stil, der ist so schön, wie er ist. Also der kann auch so bleiben.
Ja.
Wenn die bringen nächstes Jahr die Nachfolgekonsole raus, Nintendo.
Mhm.
Ne? Und die bringen dann vielleicht Tears of the Kingdom dafür auch nochmal raus. Als Remastered Edition oder so.
Mhm.
Aber mir wegen müsste das keine richtige Remastered Edition sein. Das könnte auch auf der nächsten Konsole könnte das genauso aussehen, wie es jetzt aussieht. Vielleicht einfach nur mit der konstanten Framerate.
Ja,
muss nicht mal 60 FPS sein, aber einfach konstant.
Ja. Ja, das ist ja der große Vorteil, den Nintendo so hat, weswegen sie auch gut klarkommen mit diesen nicht so performanten Konsolen, dass einfach auch der Grafikstil eben nicht in Realismus geht, sondern halt irgendwo kindlich in Anführungszeichen einfach bleibt. Das ist halt so typisch Nintendo. Da haben sie Glück, was das, oder vielleicht genau richtig gemacht, mit Absicht. Dass sie eben nicht auf diesen Zug aufgestiegen sind. Es muss alles realistisch aussehen, so wie die PS5 und Xbox.
Bin mir auch gar nicht sicher. Ich konnte das jetzt noch gar nicht so genau erkennen, weil oft ist es ja so, dass die Spiele eigentlich nicht in 1080p laufen, sondern eigentlich nur in 900p oder so. Und das wird dann hochskaliert. Das merkst du zum Beispiel bei Super Mario Odyssey sehr, sehr stark, dass das einfach nur hochskaliert ist, dass es eigentlich in einer niedrigeren Auflösung läuft.
Okay.
Ich weiß aber jetzt nicht, bei Zelda habe ich das jetzt noch nicht so gesehen.
Ach, ich denke schon, dass es auf 1080p ist, also ich denke, also Switch ist ja schon 1080p.
Das meine ich gar nicht. 1080p läuft ja alles auf der Switch, aber je nach Performance, also je nachdem, was ein Spiel für Performance abruft von der Konsole, können sie natürlich die 30 FPS Minimum nicht konstant einhalten und skalieren dann das Game runter. Also das Spiel läuft dann im Prinzip eigentlich nur in 900p oder, keine Ahnung, meinetwegen auch 720p, es wird aber noch hochskaliert und dadurch hast du deutlichere Kantenbildung.
Ah, okay.
Ja.
Ja. Aber auf jeden Fall cool, dass es läuft. Dass es gut läuft auf der Switch und dass du Spaß damit hast.
Hätte ich nicht gedacht, dass das so die Performance selbst bei TOTK, dass es so stabil läuft.
Ja, haben ja auch viele befürchtet, so dass es überhaupt nicht laufen würde, aber haben sie gut hinbekommen. Also,
kann ich jetzt so nicht bestätigen, dass das nicht laufen würde.
Ja, also, ich meine, da sieht man halt mal wieder so Nintendo, hier, sie können's, ja, hier, Team Zelda kann's, was ist Team Pokémon? Wieso kriegt ihr das nicht auf die Reihe mit?
Ja.
Ihr müsst viel weniger leisten, aber kriegt's nicht im Ansatz hin. Ja.
Naja, jedenfalls am Ende des Streams gestern bin ich dann auf Hyrule gelandet, auf dem Königreich Hyrule, also auf der normalen Ebene.
Mhm.
Aber da habe ich dann nichts mehr gemacht. Also da werde ich viel zu tun haben, glaube ich, nächste Woche.
Ja, bin ich mal gespannt. wollen wir eine Wette abschließen, wann du fertig bist mit dem Spiel?
Ich sage, was sage ich denn?
Also ich sage, du bist im Juni 2024, bist du durch.
Da halte ich gegen. Das schaffe ich nicht.
Nee?
Nee.
Also das sind, du hast noch den kompletten November, Dezember und dann noch 6 Monate, also 8 Monate.
Also klar, jetzt bezogen darauf, dass ich im Dezember habe ich 3 Wochen Urlaub, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr streamen. Da werde ich dann wahrscheinlich auch für die Community so einen kleinen Sendeplan.
Ich glaube, es wird sogar April sein, wo du fertig bist.
Mm-mm.
Ich glaube an dich.
Nee, also nicht, wenn ich wirklich am Ende so 200 Stunden reinbuttern muss in dieses Game. Aber wir reden jetzt ja auch nur über den Story-Part. Ne? Also ich werde ja, du kannst auch wieder Croc sammeln, tatsächlich in dem zweiten Teil, also in Tears of the Kingdom.
Ja.
Aber auch da werde ich wieder nicht auf alle gehen. So,
ne? Nein, also das ist ja, Quatsch. Also das ist ja auch, vor allem, du bekommst, glaube ich, wenn du alle Crocs sammelst, irgendwie einen goldenen Kackhaufen.
Echt?
Ich glaube, also das war, glaube ich, irgendwie ein Meme oder so im Internet, dass du tust dir die Arbeit an, irgendwie 200 Stunden Crocs sammeln und dann bekommst du einen goldenen Kackhaufen als Belohnung, der einfach nichts bringt. Irgendwie sowas.
Okay.
Wo dann die Leute gesagt haben, so Nintendo, why? Wieso macht ihr das?
Ja, das habe ich so, das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Nee, vielleicht irre ich mich auch. Ich meine, das mitbekommen zu haben, aber keine Ahnung.
Aber to be honest, mich hat das auch noch nie interessiert, alles komplett zu finden in dem Game. Das hat mich einfach nicht interessiert.
Es kommt immer drauf an. Also es gibt so ein paar Spiele, wo ich dann sage, so, ach, da finde ich es cool, die Sachen einzusammeln. Aber wenn man es halt so übertreiben muss, da, wie viele Crocs gibt es in Breath of the Wild? 1000?
900. Nee, gar nicht. 600, glaube ich.
Dann sind es in TOTK, sind es, glaube ich, 1000.
Oh, warte mal, 600 oder 900? Ich weiß es nicht genau.
Ich glaube, in TOTK sind es noch mal mehr gewesen. Ja, also das ist ja absurd.
Also ich weiß noch nicht, wie viele es sind.
Ja, also ich glaube, es sind mehr, auf jeden Fall. Ja.
Ich habe jetzt 5.
Das ist schon mal ein guter Anfang.
Ja, aber was für ein schönes Spiel. Also ich werde meinen Spaß damit haben, das weiß ich jetzt schon.
Ja, ist cool. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, und du kannst ja immer wieder updaten. Immer mal wieder, wenn du was Neues, Faszinierendes rausgefunden hast.
Ja.
Am besten aufschreiben, also, dann kannst du...
Ja. Also es wird wahrscheinlich, ich werde es öfter mal erwähnen in den nächsten Folgen. Ja.
Ja, was ich nur noch einmal erwähnen werde in unserem Podcast, ist das Spiel, was ich noch gezockt habe.
Ach so, darf ich noch mal kurz einhaken?
Ja.
Wollte ich natürlich auch noch für die Zuschauer in die Kamera halten und dich vielleicht so ein bisschen, mal dir so einen kleinen Aufreger entlocken, so ein kleines Why. denn ich habe mir, also ich spiele Zelda TOTK seit gestern mit meinem brandneuen Controller.
Nice. Sehr hübsch.
Kann man das gut sehen? Ja, ne?
Ja.
Oh, jetzt.
Ja, nice. Ja, das sieht hübsch aus.
Aber
der weiße Griff, ist das normal, dass die andere Seite weiß ist? Echt?
Ja.
Das sieht irgendwie so ein bisschen aus, wie wenn es nicht Absicht wäre.
Es kann sein, dass dieses weiße, dass der weiße Griff den Arm von Link symbolisiert.
Ah, okay.
Könnte ich mir vorstellen.
Okay. Ja, und wieso soll ich mich da aufregen?
Wegen dem D-Pad.
Also, ja gut, das ist ein Switch Pro Controller, scheiße.
Warum holst du dir denn noch einen Switch Pro Controller? Das D-Pad ist doch so scheiße.
Naja, das kann ich nachvollziehen, wenn man sich neue Controller kauft, weil die Version irgendwie cool aussieht oder weil er vielleicht jetzt plötzlich rot ist oder so.
Ja.
Kann ich nachvollziehen. Ah, schön.
Ich sehe, du hast dir den roten gekauft. Ja, ich musste mir den himmelblauen endlich mal kaufen.
Ja. Ja, ich habe ihn noch nicht aufgemacht, aber er steht griffbereit. Hier den SNES-Controller habe ich ja auch. Den habe ich ja in der letzten Folge habe ich den ja ausgepackt. Ja, also Controller, finde ich, kann man nicht genug haben.
Nee, ich bin auch voll der Sammler. Es gibt jetzt eine PS5 Spider-Man 2 Controller, so eine Special.
Den gibt's schon lange, ja. Der ist auch schon längst ausverkauft. Da war ich auch. Ich musste mich sehr zurückhalten, den nicht zu kaufen.
Der ist nicht aus. Also, wir haben den hier in dem HiFi-Fachmarkt noch.
Echt? Also, er war ganz, ganz lange ausverkauft. Vielleicht haben sie jetzt neu geliefert, jetzt so, wo das Spiel draußen ist.
Ja, der war auch ausverkauft hier, ne? Der Zeitung.
Ja. Ja.
Den bin ich echt froh, dass sie da nochmal eine Charge produziert haben.
Mhm.
Ne?
Ja. Also, der Spider-Man-Controller sieht auch sehr geil aus. Würde ich auch gerne zocken, Spider-Man 2, aber ich glaube nicht, dass ich das dieses Jahr noch schaffe. Ja, aber hätte ich auch Bock drauf. Übrigens hier, Spiele, die jetzt rausgekommen sind, bei dir Super Mario Bros. Wonder, ist es nicht auch was, wo du demnächst mal anzocken möchtest?
Das spiele ich schon längst.
Ach, du spielst es schon? Okay. Ja. Wie weit bist du schon? Also willst du schon was darüber erzählen oder willst du lieber warten bis zum nächsten Mal?
Ich glaube, ich warte damit noch.
Okay. Wenn ich's das ist habe. Eigentlich ganz cool. Vielleicht habe ich es ja bis dahin dann auch gespielt. Dann können wir uns gemeinsam drüber unterhalten. Ja. Okay, dann fange ich jetzt an noch mit dem Spiel, was ich noch beendet habe.
Jetzt weiß ich, was ich kommt. Was kommt. Und ich habe da auch eine Frage dann.
Okay. Also, das Spiel ist Lies of P. Das habe ich beendet. Yay!
GG!
Dankeschön. Das ist wirklich auch ein krasses GG. Also, das Spiel war hardcore. 52 Stunden habe ich, glaube ich, gebraucht da dafür. Und das war heftig. Also, Lies of P geht auf jeden Fall in die Geschichte ein als das schwerste Souls-Game, das ich bisher gespielt habe. Definitiv. Mhm. Okay, soll ich erst ein bisschen was dazu erzählen oder willst du direkt fragen?
Ich weiß nicht, wenn du jetzt anfängst zu erzählen, ob du genau das, was ich dich eigentlich fragen will, nicht gleich miterzählst. Deswegen frage ich dich, glaube ich, lieber.
Ja, okay.
Also, ich weiß, ich habe deine Streams auch mal so ein bisschen verfolgt. Mhm. Und ich weiß, dass es da eine Szene gab, wo du, das ist ein Moment, wo du gesagt hast, alleine das ist der Grund, warum man diesem Spiel keine 10 Sterne geben sollte.
Ja.
Jetzt möchte ich mal bitte, dass du das nochmal wiedergibst hier im
Podcast. Ja, okay. Das hätte ich auf jeden Fall noch erzählt, aber du hast es jetzt angeteasert. Ich komme dazu gleich. Aber ich fange von vorne an.
Ja.
Also, Lies of P spielt in der Welt von Pinocchio, aber gibt nicht eins zu eins die Geschichte wieder, sondern sie haben nur so einzelne Elemente aus diesem Märchen rausgenommen und ja, haben das quasi in diese Spielwelt eingebaut. Also, du hast Geppetto, den Puppenbauer, der ist Teil von dieser Welt und du selber bist eben P, deswegen Lies of P, Lügen des Pinocchio und du selber spielst Pinocchio. Die Handlung von dem Spiel ist, um mal so ganz kurz zu umreißen, wie gesagt, auch wieder keine Spoiler. Du wachst auf oder wirst auferweckt von einer Sophia, das ist so eine Lady mit blauen Haaren, die sagt hier, du bist der Einzige, der sie retten kann, der die Welt, also oder die Stadt Grat, da spielt das Ganze, retten kann, weil der Puppenwahn ausgebrochen ist. Der Puppenwahn ist, die Welt ist ähnlich wie bei iRobot, wird von Puppen mitbevölkert, also sie haben so eine Art Intelligenz oder so eine Art Energie gefunden in dieser Welt, die Puppen Leben einverleibt hat, das nennt sich Ergo, diese Energie. Und die haben diese Energie genutzt, um die Puppen zum Leben zu erwecken. Und die haben dann in Grat eben, dadurch ist die Wirtschaft in Grat nach oben gegangen, weil die Puppen eben Teil der Wirtschaft wurden. Und es waren Butler-Puppen da, es waren Bauarbeiter-Puppen da, Steinwerk-Puppen und so weiter und so fort. Kellner-Puppen. Und die haben halt für den Fortschritt in Grat gesorgt. Und die sind aber durch dieses Ergo, weil das nicht mehr kontrolliert werden konnte, ist das quasi, hat sich dieses Ergo, hat diese Puppen böse werden lassen, der Puppenwahn. Und dann sind eben die Puppen aggressiv geworden und haben die Menschen umgebracht, obwohl sie eigentlich keine Menschen verletzen dürfen. Also sie haben Regeln einprogrammiert bekommen, dass sie nicht lügen können und auch keine Menschen verletzen dürfen. Und es gab, glaube ich, noch eine dritte Regel. Aber das sind so die wichtigsten Regeln und die konnten sie dann plötzlich brechen, weil das Ergo die Puppen hat wahnsinnig werden lassen. Und dann ist halt der Puppenwahn ausgebrochen, alles ist ins Chaos gestürzt, die Stadt wurde zerstört, die Menschen wurden alle getötet. Und deswegen wurden wir als Pinocchio zum Leben erweckt, weil wir von diesem Puppenwahn nicht betroffen sind. Und deswegen sollen wir Grat helfen. Das ist so quasi die Story. Und man erfährt im Laufe des Spielens natürlich immer mehr und mehr, was da der Hintergrund ist und so weiter und so fort. Und das wird auch sehr, sehr cool erklärt. Also das ist so das Erste, was ich auf jeden Fall herausstellen würde bei dem Spiel, dass im Gegensatz zu vielen anderen Souls-like-Spielen, die klassischen von From Software, Dark Souls, Elden Ring und Co., als auch andere Souls-like-Spiele, die sind meistens sehr, sehr kryptisch von ihrem Storytelling her, sodass du das Spiel spielst, es Spaß macht, aber du nie wirklich verstehst, was geht hier ab, was ist hier los. Elden Ring, bestes Beispiel. Ich war beim Endboss nach 120 Stunden beim Endboss und habe mich gefragt, was könnte jetzt der Endboss sein? Keine Ahnung. Geh rein, sehe, okay, es ist Radagon, irgend so ein goldener Fuzzi. Wer ist das? Weiß ich nicht. Egal, ich verhau ihn. Und durchgespielt. Das war Elden Ring. Bei Lies of P wurde dir das wirklich sehr, 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 sehr schön erklärt. Also das Storytelling war sehr cool und auch so gut, dass du teilweise mitgerätselt hast, okay, was steckt jetzt da dahinter? Oh, kann ich dieser Person vertrauen? Und das ist nämlich auch der nächste Aspekt. Kannst Entscheidungen treffen. Also du kannst dich entscheiden, ob du die Wahrheit sagst oder lügst in verschiedenen Situationen, was wiederum Einfluss auf deine Spielfigur, auf die Spielwelt, als auch das Ende quasi nimmt. Das heißt, das Ende, das ich gesehen habe, ist ein anderes Ende als jemand anderes, der im Chat mit dabei war, gesehen hat. Der hat dann gesagt, boah krass, bei dir ist die eine Endsequenz gar nicht getriggert worden. Da hast du wohl ein paar andere Entscheidungen getroffen im Spiel.
Das würde aber implizieren, dass du viele verschiedene Enden hast. Kann das sein?
Ja, ich weiß nicht, wie viele Enden es gibt, aber es gibt mehrere und du hast eben Einfluss durch deine Entscheidungen, die du triffst. Also ob du lügst oder die Wahrheit sagst. Mhm. Ja. Die Welt ist sehr, sehr cool. Grafisch ist es bombastisch. Also ich meine, du hast es ja gesehen in den Streams, sieht wunderschön aus.
Ich habe die Demo ja auch selber gespielt.
Stimmt, du hast die auch gespielt, genau. Ja. Atmosphärisch ist es mega, mega gut inszeniert. Also mega cool. Es ist auch vom Soundtrack her mega nice. Das Gegnerdesign ist sau cool. Die Twists im Gameplay sind geil. Also es ist was jetzt neu dazugekommen ist zu so einem typischen Souls-Game, ist zum Beispiel die Mechanik mit den Waffen. Du hast jetzt nicht nur einfach Waffen, die du wechseln kannst, sondern du hast, jede Waffe besteht aus einer Klinge und aus einem Griff. Und du kannst die beliebig auseinander und wieder zusammensetzen. Das heißt zum Beispiel, du hast einen Dolch und da sagst du, boah, Dolch finde ich eigentlich cool, aber die Reichweite ist mir einfach viel zu kurz, weil ich muss ja immer direkt vorm Gegner stehen. Nimmst du also den Dolchgriff ab und machst so einen langen Speergriff an den Dolch hin, dann hast du quasi einen Dolchsperr, so eine Minischneide, aber einen endlos langen Stab, sodass die Reichweite ein bisschen höher ist.
Okay, also haben sowohl Schaft als auch Schneide separate Fähigkeiten.
Genau, richtig. Ja. Also es ist dann auch wirklich so, dass du quasi anhand des Griffes werden deine Angriffsmuster übernommen und die Klinge hat halt auch ihre eigenen Effekte, je nachdem, was für einen Schaden die macht, ob es Stichschaden ist oder Feuerschaden oder was weiß ich. Mhm. Und da kannst du wirklich richtig, richtig viel rumbasteln. Ich habe das sehr wenig genutzt, weil ich da einfach nicht so abenteuerlich unterwegs bin. Wenn ich mal eine Waffe gefunden habe, die mir gefällt, dann bleibe ich dabei. Und ich habe irgendwann einen Katana gefunden und das Katana war dann meine Waffe und da wollte ich auch nichts anderes mehr ausprobieren. Und damit war ich dann auch fein. Aber die Möglichkeit, dass die da ist, ist halt mega cool. Dann hast du so einen Legionsarm mit verschiedenen Fähigkeiten. Entweder kannst du so auf Scorpion machen, mit einem Seil die Gegner zu dir hinziehen. Du kannst einen Elektroschaden ausführen, Feuerschaden. Du kannst dir ein Schild hinmachen, das habe ich ganz viel benutzt. Du kannst Minen legen oder Bomben werfen. Also ganz viele verschiedene Fähigkeiten. Und das dann auch noch gepaart mit diesem Waffensystem und auch noch deinem Skillbaum, den du hast zusätzlich, wo du dann auf verschiedene, also auf deinen Spielstil nochmal stärker draufgehen kannst, hast du so richtig, richtig viel Variation und kannst es genau so anpassen, wie du das für dich selber magst. Also das ist auch richtig, richtig cool gemacht. Das große Problem, oder Problem in Anführungszeichen, das ich bei Lies of P hatte, war schon der anfänglich erwähnte Schwierigkeitsgrad, weil das Spiel ist bockhart. Ich habe es natürlich versucht, größtenteils ohne Geister zu spielen. Ich sag größtenteils, darauf komme ich dann gleich nochmal zurück. Mit einer Ausnahme, da musste ich einen Geist einsetzen, weil es einfach nicht anders aushaltbar war.
Warum spielst du dann ohne Geist?
Weil ich es lieber mag. Ich mag gern diese Konfrontation von ich 1 gegen 1 mit dem Gegner, der vor mir steht. Ach so. Ich mag es gern den Boss, dass der quasi nur mich als Fokus hat und ich lernen muss, wie ich diesen Gegner besiegen kann. Und da kommt eben das Parry-System zum Tragen in Lies of P. Das Parry-System ist leider in meinen Augen nicht ganz ausgereift, weil zum einen das Zeitfenster für diesen Parry viel zu gering ist in meinen Augen. Also es ist wirklich, das ist teilweise so klein, dass ich hab's einfach nicht geschafft, das konsequent hinzubekommen. Mhm. Ich habe den Boss 3 Stunden gemacht und trotzdem ist es mir nach 3 Stunden noch passiert, dass die Attacke, die ich erkannt habe, ich das Zeitfenster einfach nicht getroffen habe, wo ich den Parry machen musste, weil es viel zu klein war in meinen Augen. Also es hätte ruhig ein bisschen größer sein dürfen, weil wenn man sich zum Beispiel an Stimmen erinnert, die Sekiro gespielt haben, Sekiro, oh, super schweres Spiel, das schafft man ja gar nicht und so. Das Zeitfenster für einen Parry in Sekiro war fast doppelt so groß wie das in Lies of P. Und damit haben schon viele Leute Probleme gehabt. Deswegen finde ich Lies of P viel zu heftig. Sekiro ist dagegen Kindergarten. Was das Parry-System angeht, man muss natürlich nicht parieren, aber ich mache das halt gern, weil es Spaß macht, aber habe deswegen ordentlich aufs Maul bekommen. Und das hätte das Zeitfenster ein bisschen größer sein können, oder ich finde, die Benefits, die man aus einem Parry herauszieht, hätten größer sein müssen. Weil du hast super viel Risiko gehabt, um einen perfekten Parry hinzubekommen, aber hast dafür voll wenig bekommen. Das Einzige, was du dafür bekommen hast, ist, dass du ab und an mal einen kritischen Treffer machen konntest, und das hat dir wirklich nicht viel gebracht. Und das fand ich so teilweise ein bisschen schade, weil gegen Ende des Spiels wurden die Gegner dann so schwer, dass ich dann halt echt gesagt habe, boah, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust mehr zu parryen. Ich laufe lieber weg, spiele auf Nummer sicher, weil sonst hänge ich wieder 5 Stunden an dem Gegner, bis ich den mal irgendwann pariert bekomme. Und das ist halt schade, finde ich.
Was ja tatsächlich auch mal passiert ist, ne?
Also die letzten 3 Bosse, da habe ich wirklich nicht mehr so Fokus aufs Parieren gelegt. Die habe ich aber ohne Geist besiegt, aber ich habe halt sicher gespielt. Das war dann zwar ein bisschen langweilig, weil ich halt immer weggelaufen bin, mich wieder hingerannt bin, geschlagen, weggelaufen. War jetzt nicht so geil. Aber den Boss, den du meinst, jetzt komme ich auf den zu sprechen. Ja. Der Grund, warum dieses Spiel für mich nur eine 9 von 10 ist, immer noch. Also meine Endbewertung ist eine 9 von 10, beziehungsweise eine 9,5 von 10. Aber es darf keine 10 von 10 sein wegen diesem Boss, der da passiert ist. Und zwar triffst du in dem Spiel auf einen Boss, der 4 Gegner auf einmal beinhaltet. 4 Gegner auf einmal. Und den triffst du in diesem Spiel jetzt, Achtung, Spoiler, den triffst du 2-mal. Und beim ersten Mal ist der sehr gut ausgereift in meinen Augen und war mit einer der coolsten Kämpfe, den ich im Spiel hatte. Und der zweite Kampf mit denselben Gegnern war richtig scheiße und der schlechteste Bosskampf, den ich jemals in einem Souls-Game erleben musste. Also wirklich dieselben Gegner, einmal perfekt umgesetzt, einmal komplett in die Scheiße gegriffen. Mhm. Perfekt umgesetzt war der erste. Warum? Weil du quasi einen Gegner im Fokus hattest und die 3 anderen Gegner sind immer mal wieder als Störfaktoren dazugekommen nach einer gewissen Zeit. Also du konntest taktieren, wann du gegen wie viele Gegner kämpfst. Das war cool, weil du hattest das Gefühl, die Kontrolle zu haben in dem Kampf, wenn du dich gut anstellst. Beim zweiten Kampf ist es so, dir werden 3 Gegner auf einmal ins Gesicht geworfen. Und das war's. Und du wirst dauerhaft verprügelt. Und von allen angegriffen. Mal von vorne, mal von hinten. Du hast keine Kontrolle in diesem Kampf. 0. Und wenn du die 3 dann besiegt hast, dann kommt noch der 4. mit dazu und ballert dich richtig, haut dir richtig krass auf die Schnauze. Und das war einfach, das war so dumm.
Du hast gesehen, teilweise lagst du auf dem Boden und er hat trotzdem nochmal weiter auf dich eingeschlagen.
Ja.
Du hast ja keine Möglichkeit zu parryen oder auszuweichen oder was.
Weißt du, das Krasse ist, warum ich das, sage ich mal, auch so für mich selber belegen kann, warum dieser Kampf dumm ist. Es gab Versuche, da bin ich zu dem 4. Gegner gekommen mit noch 8 Heilungen im Gepäck und fast vollem Leben. Aber es gab auch Versuche, wo ich einfach nicht einen Schlag landen konnte und sofort tot war. Und das ist für mich einfach, dass das nicht gebalanced ist. Das ist einfach nur Glück. Das ist reines RNG. Und dann habe ich mir eben an dem Punkt gedacht, so entweder ich tue mir das jetzt 3 Stunden an und habe irgendwann diesen einen glücklichen Versuch, wo ich es dann schaffe und den Boss dann besiegen kann, sagen kann, haha, ohne Geist. Oder ich hole mir jetzt einen Geist und dann ist es in einer halben Stunde erledigt und es muss mir nicht mehr länger auf den Sack gehen, das Spiel.
Und war es genau so?
Das habe ich dann auch gemacht.
Ja,
ich habe dann eine halbe Stunde ungefähr gebraucht mit Geist. Es war trotzdem scheiße. Also es war trotzdem dadurch kein cooler Kampf. Es war trotzdem nervig, weil die Gegner trotzdem teilweise zu zweit auf dich draufgegangen sind. Aber du hattest natürlich viel mehr Kontrolle, weil der Geist unfassbar viel Aggro gezogen hat. Mhm. Und dadurch konntest du die halt nach und nach runterballern, die Gegner, weil nicht alle 3 gleichzeitig auf dich draufgegangen sind. Aber ich war danach so sauer. Ich habe mich nicht gefreut, als ich den Kampf gewonnen hatte. Es war überhaupt keine Freude da. Ich war einfach nur genervt, hab mir das Fazit gezogen, das ist der schlechteste Souls-Boss aller Zeiten, den ich jemals in meinem Leben sehen musste. Und ich habe schon einige Souls-Spiele gespielt. Und wenn so ein Boss in so einem Spiel vorkommt, kann das kein perfektes Spiel mehr sein. Das ist einfach nur faules Gegner- und Boss-Design, dass die da einen Tag gelegt haben, wo ich mir vorstelle, die Entwickler haben sich gedacht, ja, wie macht man den jetzt noch schwer? Ja, komm, alle 3 gleichzeitig, das ist bestimmt schwer. Das geht den Spielern bestimmt auf den Sack. Denke ich mir, dann haltet euer Maul. Fickt euch. Das ist so dumm. Du kannst nicht gegen 3 Gegner gleichzeitig kämpfen. Das funktioniert nicht. Was willst du da kontrollieren? Hä?
Du kannst ja, kannst du die Gegner eigentlich fokussen? Ja, ne? Kannst du, ne?
Ja, ja. Aber wenn du den einen fokusst, dann kommt plötzlich einer von hinten, schlägt dich. Dann kommt einer von vorne. Und gerade wenn du so spielst wie ich, mit Parryen, ja? Parryen geht nur, wenn du siehst, da kommt eine Attacke von einem. Ich muss wissen, wann ich in welchem Zeitfenster da eben dagegen vorgehen kann, um die perfekt zu parryen. Wenn aber zwei gleichzeitig kommen, wie willst du da parryen? Das geht doch nicht. Ja. Maximal mit Glück. Also es ist wirklich ein reiner RNG-Boss und das fand ich richtig, richtig. Ich hatte, nachdem ich den besiegt hatte, war ich so sauer, dass ich dann auch gesagt habe, ich kann das Spiel nicht weiterspielen jetzt. Ich musste dann das Spiel ausmachen. Ging nicht. Und ich hatte echt Lust an dem Tag auf das Spiel. Ich habe mich richtig gefreut. Und dann kam das und dann war ich so sauer. Ja, ging nicht mehr. Ich habe dann zur Beruhigung Mario Kart 8 gespielt. Das muss schon was heißen.
Ja, ich habe tatsächlich auch neulich, keine Ahnung, da habe ich Sea of Stars gespielt und aus heiterem Himmel habe ich so Bock bekommen, Mario Odyssey nochmal irgendwie mal wieder zu spielen.
Ja.
So, weiß ich nicht. Das hat dann auch irgendwie ein bisschen so einen anderen Flow gegeben, so sage ich mal.
Ja, manchmal braucht man einfach ein bisschen Tapetenwechsel dann.
Ja, ja.
Ja, aber um das nochmal aufzugreifen. Lies of P, ein mega geiles Spiel. Ich war traurig, dass es vorbei war, aber auch sehr stolz, es geschafft zu haben. Ja, und deswegen für mich ist es echt eine 9,5 von 10, weil es so viel richtig macht, so unfassbar viel richtig. Aber ja, leider so das Herzstück des Spiels, das Parry-System, das ist in meinen Augen nicht gebalanced. Leider. Was sehr, 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 sehr schade ist. Dann, sonst wäre es wirklich, hätte es Sekiro locker locker Konkurrenz gemacht.
Ich glaube, ich traue mich da auch so bald nicht ran. Ich bin ja nun mal, das weiß man ja, ich bin nicht der geborene Souls,
ganz ehrlich,
Souls-Gamer.
Ich würde es dir auch nicht empfehlen. Also, wer keine Souls-Erfahrung hat, Lies of P ist so die schlechteste Wahl, die du treffen kannst, um ins Souls-Genre einzusteigen. Mhm. Auch wenn es super aussieht, atmosphärisch cool ist und so. Aber du tust dir damit keinen Gefallen. Selbst mit Geist ist das so unfassbar hart, das Spiel. Also, ja, das ist schon crazy.
Ja, und in der Demo, da kriegst du ja auch nur einen Bruchteil von dem mit, was eigentlich passiert.
Ja, also du hast am Ende, soweit hast du ja gar nicht gespielt, du hast den...
Die Demo nicht durchgespielt.
Ja, der letzte Boss in der Demo gibt dir schon ein Gefühl davon, wie krass das wird. Und der ist wirklich nur ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommt.
Ja, ja.
Also hier Sunshine Laura zum Beispiel, die hat Lies of P auch angefangen, hatte sehr viel Lust drauf und war eben bei diesem besagten End-Demo-Boss und hat den nicht geschafft. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, so, das ist so diese natürliche Hürde, wenn du die nicht überwinden kannst, dann legst vielleicht erstmal zur Seite das Spiel und versuch mit einem anderen Spiel da eben reinzukommen, um so ein bisschen Gefühl für dieses Genre zu bekommen, weil es ist halt einfach ein eigenes Genre für sich. Ja. Es ist halt kein klassisches RPG. Ein Souls-like ist nicht ohne Grund ein Souls-like. Und Lies of P ist halt echt eins der übelsten Sorte. Aber auch sehr, 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 sehr gut. Also mich würde es nicht wundern, wenn das Lies of P den einen oder anderen Preis abräumen würde. Und was sehr, sehr cool ist, und das, nee, darf ich jetzt nicht sagen, das spoilert. Schade. Ja, aber ich sag mal so, das Entwicklerstudio NeoWiz hat schon Pläne für zukünftige Spiele. Und da kann ich nur sagen, da freue ich mich sehr drauf. Ohne da jetzt weiter was dazu zu sagen.
Im selben Franchise oder?
Ja, ja, genau. Also im Lies of P Franchise.
Okay.
Und das ist richtig, richtig cool. Da freue ich mich schon übel drauf, was da so die nächsten Jahre noch kommen wird von denen.
Mhm. Ja, aber sonst spielst du im Stream eigentlich nichts weiter, ne?
Ich fange jetzt halt mit Horrorspielen an. Also es kommen jetzt Layers of Fear und Visage kommen jetzt bei mir. Little Nightmares 2 vielleicht noch.
Ja, bei mir wird es wahrscheinlich zu Halloween Amnesia-Streams geben.
Mhm.
Zwei Stück wahrscheinlich.
Den ersten Teil hast du gespielt, oder? Amnesia?
Nee.
Ach, hast du noch?
Layers of Fear habe ich gespielt.
Okay. Ja, Amnesia ist cool, ist solide. Aber das soll auch mit jedem Teil noch mal besser werden. Also Amnesia 2 und 3 sollen noch mal besser sein als der erste Teil.
Sind das aneinander anknüpfende Spiele eigentlich?
Ich habe nur den ersten gespielt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube ja. Ich glaube schon, dass die aufbauen aufeinander.
Ja, da müsste ich eigentlich mit dem ersten Teil anfangen.
Ja, der ist auch cool. Also ich kann das auch empfehlen. Der erste ist echt ich habe ja schon beim Podcast drüber geredet, sehr solider Horror. Also schön, eine schöne Atmosphäre, die dir die ganze Zeit so ein gewisses Unwohlsein bereitet. Ja. Und genau das ist, finde ich, was ein gutes Horrorspiel ausmacht. Also setzt nicht nur auf Jumpscares, sondern ja, hat einfach so eine schöne, durchgehend unangenehme Atmosphäre. Und das
düstere ist Atmosphäre, ne?
Ja, genau. Und verzichtet dabei aber auf ja, Jumpscares nach jeder Ecke. Mhm. Aber nicht komplett. Also man muss trotzdem immer wieder damit rechnen, dass was passiert.
Ja. Ja, die, ich glaube, die Kunst, gerade bei Horrorspielen, ist es halt, Jumpscares nicht gewöhnlich werden zu lassen.
Ja, so wie bei Outlast zum Beispiel.
Da hast du es irgendwann gerochen. Ja.
Ja. Ja, ja, da war es war ja nichts anderes.
Ja.
Keine Atmosphäre, einfach nur, wow.
Die erste Stunde war ja geil, war richtig ja gut.
Ja.
Naja, aber dann wurde es immer gewöhnlicher.
Ja, und dann hat es irgendwann einfach nur genervt, finde ja ich. Da warst du froh, wenn du durch warst, weil es halt immer wieder das Gleiche war. Mhm. Aber darüber reden wir in der nächsten Folge, weil da werden wir dann die Horrorspiele gespielt haben. Mhm. Da werden wir dann über Layers of Fear, Visage, als auch Amnesia sprechen.
Du willst dann Layers of Fear sprechen? Über Layers of Fear sprechen?
Ja, ich werde jetzt Layers of Fear und Visage werde ich jetzt als nächstes im Stream spielen.
Okay. Ja. Also Layers of Fear, das alte? Oder das
alte, ja.
Ja, okay.
Da, das wird auf jeden Fall auch spannend.
Ja.
So, aber wir haben heute noch eine andere Sache, über die wir gerne sprechen würden. Das waren jetzt, sag ich mal, so unsere aktuellen Titel. Und was jetzt natürlich auch tagesaktuell, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, letzte Woche wurde das beschlossen. Und zwar Activision Blizzard King wurde endlich von Microsoft gekauft. Es wurde endlich genehmigt, Gott sei Dank. Wie lange haben die da jetzt rumgemacht?
Activision Blizzard King joins The Xbox Family. So ja war die News.
Ja. Ja. Wurde auch langsam Zeit, sag ich mal. Ich fand es sehr, sehr anstrengend, dass dieses ganze Hin und Her und so. Und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht die große Gefahr, die da immer beschrieben wurde vom ganzen Kartellamt und so. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, Xbox kommt so ein bisschen mehr in die Konkurrenz zu Sony, die ja viel mehr den Markt bestimmt,
ja, in meinen Augen. Ich weiß halt nicht, was genau jetzt den globalen Markt bestimmt. Aber so diesen Lauten, den Sony gemacht hat, hier von wegen Call of Duty, wenn die Marke kriegen, dann sehen wir da eine Gefahr wegen hier so konkurrenzbelebtes Geschäft oder weiß ich gar nicht. Irgendwas hab ich da gehört. Und ich sage dazu, ey, Call of Duty interessiert mich einen Scheiß.
Ja, gut, das ist jetzt natürlich Meinung, ist für mich aber auch nicht interessant.
Aber das ist halt subjektiv, ne?
Ja, deswegen, aber Call of Duty ist schon eine sehr, sehr große Marke. Also das ist ja Fakt. Call of Duty sind mit die meistverkauftesten Spiele aller Zeiten, und zwar jedes Jahr. Die sind immer in den Top 3 oder Top 5 der meistverkauftesten Spiele jedes Jahr. Deswegen, da steckt schon echt viel Geld dahinter.
Das ist aber, ja, richtig. Ist ja richtig.
Aber was ja quasi bestätigt wurde, mindestens für die nächsten 10 Jahre, ist ja, dass die Call of Duty-Marke auch auf der PlayStation weiterhin laufen wird. Also ich denke nicht, dass quasi es passieren wird, dass Menschen sagen, oh, ich bin vorher PlayStation-Spieler gewesen, jetzt hole ich mir eine Xbox, weil ich will weiter Call of Duty spielen. Das wird bestimmt ab und an bei dem einen oder anderen passieren, aber es wird jetzt nicht so sein, dass plötzlich 20% der PlayStation-Spieler plötzlich zu Xbox rennen. Sowas wird nicht passieren. Und ich habe da jetzt letztens einen Podcast gesehen, wo es eben um dieses Thema ging, von dem Kauf von Xbox. Da war Phil Spencer, der Chef von Xbox, von Xbox, und hat darüber gesprochen und hat gesagt, ihr Ziel ist es nicht, jetzt mit Call of Duty die exklusiv zu machen, die Marke, und damit Spieler abzuziehen, sondern das weiterhin für alle spielbar zu machen. Und eben ab jetzt dürfen auch Xbox-Spieler Call of Duty spielen. Das war eher seine Aussage, weil davor war es ja PlayStation-exklusiv.
Aber haben Sie das nicht bei Bethesda auch mal gesagt?
Weiß ich nicht.
Ich habe da nämlich auch ein Video zu gesehen.
Okay. Aber es ist ja auf jeden Fall vertraglich festgehalten, wie gesagt, für zumindest die nächsten 10 Jahre.
Ja, für diese 10 Jahre ist es, ja, da können sie auch nichts gegen machen.
Ja.
Aber was ist dann? Und da sage ich ganz ehrlich, ich bin keiner derjenigen, der dann sagt, ja, dann kaufe ich mir, wenn es das und das nicht mehr auf der PlayStation gibt, dann kaufe ich mir die PlayStation nicht mehr. Nee, ich kaufe mir die PlayStation, weil es die PlayStation ist. Nicht, weil es da so viele Exklusivtitel drauf.
Nee. Also ich sag mal so, ich bin ganz ehrlich, ich habe schon das Gefühl, dass Hardware oder dass Konsolen sich schon darüber verkaufen, welche Spiele du dort hast, welche Franchises dort sind. Und ich sag mal so, ich habe mir jetzt die Xbox gekauft wegen Hellblade 2, das nächstes Jahr rauskommt. Das war für mich der Kaufgrund für die Xbox Series S. Ansonsten hätte ich mir keine Xbox gekauft. Also haben sie mich schon mal so weit bekommen, mir eine Xbox zu kaufen. Genauso, wie ich mir eine Nintendo gekauft habe, weil ich Pokémon spielen wollte. Also das sind schon Kaufgründe auf jeden Fall. Es gibt zwar auch die Leute, die sagen, ich kaufe mir die PlayStation, der PlayStation wegen, aus Prinzip. Mhm. Da gehöre ich auch mit dazu. Aber die Nintendo und die Xbox sind keine Prinzipkonsolen. Das sind Konsolen, die ich mir geholt habe wegen Exklusivtiteln. Und deswegen kann das schon sein, dass es eine gewisse Abwanderung von PlayStation zu Xbox geben wird. Kann schon sein. Aber ich glaube nicht, dass die so extrem groß sein wird, dass man sagt, oh, plötzlich hat keiner mehr eine PlayStation. Weil die haben ja trotzdem noch The Last of Us, God of War, Ratchet & Clank, Need for Gran Turismo und wie sie alle heißen.
Die es bald wahrscheinlich alle auf PC geben wird. Gran Turismo weiß ich jetzt nicht, aber...
Naja, aber später. Also
du kriegst, ja, klar, aber God of War kriegst du...
Ja, aber 2-3 Jahre später erst. Also das macht schon auch einen Unterschied, wenn du so lange wartest. Horizon Forbidden West ist noch nicht auf dem PC. Und God of War Ragnarök ist auch noch nicht auf dem PC.
Also, worauf ich hinaus will, ist, ich bin halt von der ersten Stunde an ein PlayStation-Kind. Ich bin ein richtiger Fan. Tatsächlich. Und deswegen werde ich mir auch jede PlayStation kaufen. Auch wenn es irgendwann gar keine Exklusivtitel mehr auf der PlayStation gibt. Das ist mir dann völlig egal.
Ja, das ist ja auch.
Weil es wird immer Spiele geben, die du spielen wirst auf den Konsolen. Wenn du Konsolero bist.
Ich will das ja auch gar nicht in Frage stellen, Basti. Mir geht es nur darum, dass eben in der Argumentation, wo es eben auch um diesen Deal ging von Activision Blizzard, dass da halt immer darüber gesprochen wurde, es wird eine Abwanderschaft von PlayStation zu Xbox geben. Und das denke ich halt nicht, weil Exklusivtitel sind weiterhin auf der PlayStation. Aber es kommen auch viele neue Exklusivtitel für die Xbox mit dazu. Aber das betrifft halt jetzt erstmal nicht Activision Blizzard. Also ich persönlich sehe das auch erstmal als großes Verlustgeschäft, weil ich nicht finde, dass da, also klar, da sind teure Marken dabei, sowas wie Call of Duty, World of Warcraft, die spielen super, super viel Geld ein. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt super krasse Exklusivtitel mit dazu bekommen haben auf der Xbox, also wenn sie exklusiv machen wollen. Und es ging ja die ganze Zeit da bei diesem 10-Jahres-Vertrag um Call of Duty. Das soll ja auch auf die Switch kommen, bin ich auch mal gespannt, wie das funktionieren soll.
Naja, also laut Trailer heißt es ja auch Gaming for Everyone, ne? Also
ja.
Das ist ja, ist halt die Frage, was sie damit meinen, ne? Das ist halt, das kommt so ein bisschen kryptisch rüber.
Ich könnte mir gut vorstellen, also sie haben halt immer von Call of Duty gesprochen bei dem 10-Jahres-Vertrag, dass solche Sachen wie Spyro oder Crash Bandicoot auf der Xbox bleiben werden. Exklusiv. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie es bei den beiden so zum Beispiel machen werden. Die nächsten Teile, die da kommen. Weil die waren, glaube ich, nicht in diesem 10-Jahres-Deal. Da ging es nur um Call of Duty, weil das die große Marke ist. Da ging es nicht um alles.
Ich bin jedenfalls gespannt, weil solche Marken wie Diablo, die haben ja auch mit Diablo 3 erst ihren Einzug auf der PlayStation erhalten. Damals. War das erste Spiel auf der PlayStation. Also, ja, Diablo 1 gab es auf der PS1 damals, okay, aber davon rede ich jetzt nicht. Ne? So Diablo 2 gab es zum Beispiel nicht, nur Resurrected gab es für die PS5 dann. Mhm. Und da bin ich auch mal gespannt, ob die das weiterhin auf der PS5 halt auch veröffentlichen, wenn da überhaupt noch was kommt. Ne?
Ja, ich meine, da können wir nur spekulieren, auch im Hinblick auf Call of Duty, 10 Jahre sind so viel. Schauen wir mal, was im Jahr 2033 dann abgeht überhaupt,
also
auf dem Markt, ob das überhaupt dann noch eine Rolle spielt, ob jetzt Call of Duty dann auf der PlayStation sein wird oder nicht.
Also zumindest sind wir dann schon mal im PlayStation 6 Zeitalter.
Ja, kurz vor PlayStation 7.
Ja.
Die PlayStation 6 und die nächste Xbox sollen ja 2028 kommen. Und dann hast du 2033, bist du 2-3 Jahre vor der PlayStation 7.
Mhm.
Genau. Also, das ist dann sowieso nochmal eine völlig andere Zeit, wo wir uns damit befinden.
Bis dahin wird eines passieren, meine Theorie, eines wird passieren, die Laufwerke werden kein Laufwerk mehr haben einfach. Also es wird halt kein Laufwerk mehr existieren.
Ja, obwohl, hast du jetzt diese neue Version gesehen, die PlayStation 5 Slim Version? Hast du die schon gesehen?
Ja. Sieht da, scheiße aus.
Ja, mir gefällt es auch nicht gut. Aber ich muss sagen, die Lösung, die sie da anbieten, finde ich sehr, sehr cool. Weil du kannst dir jetzt
diese externen Laufwerk oder was?
Ja, weil du kannst dir jetzt diese digitale Variante kaufen, kannst dann aber das Laufwerk noch an die PlayStation dran machen. Also es liegt da nicht irgendwie dumm daneben, sondern du kannst es an die PlayStation dran machen und kannst dir die extra Abdeckung dafür besorgen, sodass es dann zu der, von der, du kannst die Digital-Version upgraden zu der Version mit Laufwerk. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr coole Alternativlösung, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie da in Zukunft draufgehen, weil, aufgepasst, sie in Zukunft, und das ist rein aus wirtschaftlicher Sicht sehr, sehr schlau, bei der PlayStation 6 nur noch eine Version rausbringen müssen. Und zwar PlayStation 6. Punkt. Fertig. Keine zwei Versionen mit Digital oder mit Laufwerk, sondern PlayStation 6. Und das Laufwerk kann bei jeder PlayStation 6 dazu angebaut werden. Auf einfache Art und Weise. Und dadurch können sie natürlich viel krasser in die Produktion gehen, weil sie müssen da nicht drauf pokern, die richtige Stückzahl von der jeweiligen Version anzufertigen, so wie es jetzt bei der PS5 war, dass dann plötzlich die mit Laufwerk ausverkauft ist und die Digital bekommst du noch, weil eben das nicht so viele wollten, sondern die produzieren eine Version und die Menschen können selber entscheiden, ob sie noch ein Laufwerk dazu anbauen oder nicht. Und das finde ich aus wirtschaftlicher Sicht, finde ich das sehr, sehr gut und auch einen guten Kompromiss gegenüber allen Spielern, die dann halt sagen, sie wollen Laufwerk oder nicht.
Trotzdem, meine Meinung. Trotzdem wird es meiner Meinung nach einfach nur der erste Schritt in Richtung völliges digitales Zeitalter, ja, also, ohne Laufwerk, meine ich. Ne?
Wenn ich wetten müsste, würde ich auch sagen, spätestens zur PlayStation 7 gibt es gar kein Laufwerk mehr. Auch richtig. Keins zum Anbauen. Richtig.
Das ist halt nur da, weißt du, die wollen dieses Laufwerk, die wollen sich davon so langsam verabschieden. Ne?
Ja.
Das kannst du nicht ad hoc machen. Ne? Deswegen gibt es jetzt diese Option. Ne? Die PlayStation 6 wird wahrscheinlich genauso passieren, wie du sagst. Ne? Es wird wahrscheinlich nur eine Version geben, die du upgraden kannst, ja, wenn du möchtest, als optionales Laufwerk dann.
Ja.
Und aber ich denke auch, spätestens bei der PlayStation 7, da werden dann die Spielehüllen auch nur noch mit Code verkauft.
Ja, oder vielleicht beobachten sie jetzt dann auch, sag ich mal, bei der PS6, wenn es so sein wird mit der einen Version, den Markt und gucken, wie viele Laufwerke wurden denn abgesetzt? Und dann, wenn die sehen, okay, krass, da haben jetzt einfach irgendwie 5 Millionen Spieler ihre PS6 abgegradet auf Laufwerk, das ist ja lukrativ, machen wir das einfach wieder und dann machen wir das Laufwerk nochmal ein Stückchen teurer und verdienen nochmal ein bisschen mehr Geld dran. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
Du musst halt auch bedenken, irgendwann, guck mal, die Spiele werden immer größer. Starfield hat 120, 130 Gigabyte. Forza Horizon 5, okay, das sind keine PlayStation-Spiele, ne? Aber auch die PlayStation-Spiele werden immer größer werden.
Call of Duty, über 250 Gigabyte.
Echt?
Ja, mit allem. Es ist dumm, ja, aber ja.
Okay.
Okay.
Nehme ich jetzt mal so hin. Weiß ich nichts von, aber nehme ich so auf die Information?
Dumm. Es ist dumm. Wenn du Call of Duty Spieler bist, das sind die Leute, die sich darüber beschweren, warum habe ich nur 500 Gigabyte Speicher auf meiner PlayStation 5, wo ich denke, Alter, ich kann da 30 Spiele drauf speichern. Wenn du Call of Duty Spieler bist, hast du keinen Platz mehr, weil Call of Duty so viel Platz einnimmt. Dumm. Entschuldigung. So, okay. Ja, weiter.
Ich wollte eigentlich nur sagen, was wollte ich eigentlich sagen?
Du bekommst es nicht mehr auf eine Disc drauf irgendwann, weil sie zu groß werden.
Eine Blu-ray hat, ich glaube, maximal 40 Gigabyte kriegst du drauf.
Ich weiß
nicht. Und ja, willst du wieder anfangen, wie es damals zu PlayStation 1 Zeiten war, wo du Final Fantasy Spiele mit bis zu 4 CDs hattest, dann als Blu-ray? Nein, ich glaube nicht.
Haben sie nicht gesagt, Final Fantasy 7 Remake teils Part 2 ist auf 2 CDs oder 3?
Ich kann mir das gut vorstellen, tatsächlich.
Ich glaube, das haben die so angekündigt. Haben sich die Leute gefreut, so, war geil, Nostalgie, 3 CDs.
Ja, ich kann mir das vorstellen, ja. Aber die Frage ist halt, wie lukrativ ist das für Square in dem Fall?
Ja, ich glaube... Also, Ich denke, es ist nicht ohne Grund so, dass ich bei meiner God of War Collector's Edition in der Steelbox einen Code drin hatte. Das machen die ja nicht einfach, weil sie gerade Lust drauf haben, sondern weil die aus wirtschaftlicher Sicht das nächstbeste ist, was man wegrationalisieren kann. Genau. Aber was ich letztens gehört habe als Argument, wo ich dachte, stimmt, CDs gibt's immer noch, Musik-CDs von Musikern. Also normale CDs, Schallplatten sind jetzt immer mehr wieder im Kommen so. Auch Kassetten gibt's immer mehr. Und deswegen, also ich denke nicht, dass es komplett aussterben wird, aber ich denke, es wird so ein Liebhaberding werden.
Also, dass Schallplatten wiederkommen, ich kann das ja gar nicht verstehen, ne? Ich kann das.
Ja. Warum? Also, hä? Was meinst du jetzt? Das ist ein Schrank, ja.
Ja. Da sind schwarze Scheiben drin.
Salami, oder?
Ja.
Ah, oh.
Schwarze, verbrannte Salami.
Oh, knusprig.
Nee, also das Vinyl wieder im Kommen ist, ich habe es erst auch nicht verstanden, aber wer in den, ich sag mal so, 70er, 80ern aufgewachsen ist, ich bin ja in den 80ern aufgewachsen, der kennt das natürlich, wie das damals war, noch vor der Musikkassette. Und ja, also du hast halt schöne Erinnerungen dran. Und das ist halt einfach, es ist nicht nur das Nostalgie-Feeling, was in der Hand zu haben, auf einen Plattenspieler zu legen. Das ist halt auch das Knistern, der Sound, der einfach dabei aufkommt. Also das ist was ganz, ganz Eigenes einfach.
Ja. Ja, ich finde es auch cool, auch wenn ich damit früher nie Berührungspunkte hatte. Also ich habe nie, wir hatten einen Schallplattenspieler zu Hause früher, aber da ist nie eine Schallplatte draufgelaufen auf dem Schallplattenspieler. Aber ich finde es trotzdem cool. Also ich finde, es ist auch sowas, was man richtig schön sammeln kann. Deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, warum da deine Sammlung immer größer und größer wird. Ja,
ja. Auch die im Wohnzimmer wird immer größer. Ich habe mir jetzt, darf ich eigentlich gar nicht, das erzähle ich dann, da muss ich, den Spoiler muss ich jetzt, den mache ich nicht.
Cliffhanger.
Ich habe mir eine schöne Vinyl bestellt. Wenn die da ist, dann zeige ich die hier im Podcast. Okay.
Aber eigentlich wollten wir gar nicht so lange jetzt über den Deal und so weiter sprechen. Eigentlich, was unser Plan war, jetzt haben wir aber gar nicht mehr so viel Zeit, war, dass wir die Spieleliste oder beziehungsweise die Liste der Franchises, die jetzt eben mit Activision Blizzard zu Microsoft übergeht, dass wir da einmal so ein bisschen durchgehen und sagen, was wir cool fänden, wenn da ein Remake oder sowas rauskommen würde.
Activision Blizzard King, musst du sagen.
Ja, King ist halt Mobile, das ist da jetzt nicht mit
dabei. Ich würde mich voll über den Remake von Candy Crush vielleicht
auch machen. Oh, Candy Crush auf der Xbox. Oh mein Gott. ja, deswegen, ich habe jetzt so drei Spiele, die sehr, sehr schnell abgehandelt sind, weil du hast ein paar mehr auf deiner Liste. Ich würde jetzt mal...
Kann ich aber schnell runterrattern eigentlich.
Ja, ich würde jetzt auch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf durch meine gehen, dann bist du dran, oder?
Ja.
Also, ganz klar, jeder, der mich kennt, Crash Bandicoot.
Das war so
natürlich. Klar. Ja, Crash Bandicoot. Ich bin natürlich großer Fan. War sehr traurig, als ich gehört habe, dass Crash Bandicoot zu Xbox übergeht. Jetzt, wo ich eine Xbox habe, ist es mir egal. Obwohl ich wahrscheinlich so ein bisschen meiner zukünftigen Platin-Trophäe hinterherheulen werde, weil das schon immer ein schönes Ding war, weil klar, man kann auch Achievements auf Xbox sammeln und so, aber das ist nicht dasselbe wie eine Platin-Trophäe auf der PlayStation. Deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Crash Bandicoot 5, also das nächste in der Reihe, wenn das auch nochmal für die PlayStation kommen würde, dass ich meine Platin-Trophäe holen kann. Mach das doch, bitte. Ich will meine Platin in Crash 5. Aber ansonsten, klar, freue ich mich da. Spyro 4 soll ja auch irgendwann demnächst die Jahre mal kommen, nächstes, übernächstes Jahr. Auch sehr, sehr cool, weil Spyro halt, ne, Kindheit und so. Jetzt, ein Spiel, wo ich mich selber ein Remake freuen würde, weil ich in dieser Reihe noch gar nicht drin gesteckt bin, ist Diablo.
Oh, okay.
Weil Diablo...
Ach, Diablo 1 oder was?
Ja. Diablo 1, weil wo kann ich das denn spielen? Also gibt es ja nirgends so richtig.
Auf der PlayStation 1 kannst du das spielen.
Ja, richtig. Und deswegen, das würde mich freuen, wenn da ein Remake rauskommen würde. Dann könnte ich nämlich wirklich, weil ich fange ja gern rein von vorne an, und deswegen könnte ich dann Diablo 1 spielen, bevor ich die anderen Diablos spiele.
Würde ja eigentlich auch reichen, wenn sie das optisch so aufmachen wie Diablo 2 Resurrected.
Ja.
Würde eigentlich reichen.
Ja, an sich schon. Und deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass sie sowas vielleicht machen. Das fände ich cool. Und man muss ja jetzt nichts zu Diablo sagen. Und das andere, was ich auch cool finde, das habe ich selber zwar nie gespielt, aber mein Bruder hat es damals gespielt und ich fand es faszinierend zum Zugucken, und zwar Prototype. Da spielst du so einen, also es kam 2009 raus, und da spielst du so einen Übermenschen, der so komische animalische Krallen und sowas hatten. Du springst so durch, also du konntest dich frei durch die Stadt bewegen, hast du Superhuman-Sprünge gemacht, hast die Leute auseinander gestückelt und so. Keine Ahnung, was das Sinn von dem Spiel war. Aber das sah für die damalige Zeit, 2009, sah das richtig, richtig krass aus. Mhm. Also das war ähnlich wie Crysis. Crysis kam, glaube ich, 2007, wo ich gedacht habe, so, boah, krass, ey, wie heftig die Grafik da schon ist. Und die waren so ein bisschen so gefühlt für damals zu ihrer Zeit voraus, was so den Notch an Grafik angeht, was die erreichen konnten.
Aber Crysis hat thematisch ein bisschen einen anderen Ansatz gehabt, ne?
Ja, ja, ich meine nur grafisch. Ja. Also von der Grafik her war halt Prototype als auch Crysis 2 Jahre älter oder Dead Space zu der Zeit waren halt super, super, super krass. Ich hatte halt keinen PC, konnte die also nicht spielen. Mein Bruder hatte einen sehr, sehr performanten PC und deswegen habe ich dem da öfter zugeguckt. Der hat Dead Space, Crysis als auch Prototype gespielt. Und deswegen, als ich Prototype auf der Liste gesehen habe, ich wusste gar nicht, dass es zu Activision Blizzard gehört, dachte ich, ja, das vielleicht machen sie da ja ein Remake, das wäre cool. Ja, aber mehr weiß ich dazu auch nicht. So, das ist eigentlich auch schon alles.
Ich habe ein bisschen mehr.
Ja, also deswegen meinte ich auch vorhin so, Activision Blizzard für mich persönlich, ich sehe da jetzt nicht die großen Titel, die Xbox so große Vorteile auf dem Markt verschafft. Bin ich ganz ehrlich.
Ja, doch. So. Doch, weil ein ganz großer Titel ist eigentlich WoW, aber den nenne ich jetzt nicht, weil WoW ist halt nicht meine Welt. Ne?
Ja, also
aber das ist halt ein sehr, sehr großer Titel.
Damit verdienen sie jetzt natürlich auch Geld, aber das ist halt nichts, wo man sagen kann, exklusiv Xbox, weil es läuft auf dem PC und es wird auf dem PC laufen. Das Einzige ist halt jetzt, dass die Einnahmen halt zu Microsoft gehen. Aber die haben halt auch 69 Milliarden Dollar dafür bezahlt. Also da müssen sie ein paar Jahre vergehen lassen, bis sie das ausgeglichen haben.
Also ich denke schon, dass sie da sehr, sehr viel, Blizzard hatte schon sehr große Marken wie Diablo oder hat sehr große Marken wie Diablo, Warcraft, WoW und eigentlich auch meiner Meinung nach, ein Heroes of the Storm war sehr, sehr geil.
Ja.
Ne?
Darf ich ganz kurz nochmal was sagen? Und zwar, Activision Blizzard hat einen Jahresumsatz von, ich glaube, 8 Milliarden. Das bedeutet Jahresumsatz von 8 Milliarden. Das heißt, allein die brauchen, um das, was sie jetzt bezahlt haben, wieder auszugleichen, fast 10 Jahre. Und das muss weiterhin so gut laufen.
Ja.
Also nur, um das nochmal so darzustellen, wie viel sie eigentlich investiert haben, bis sie da mal wieder Plus bekommen. Das ist schon crazy.
Aber da muss man natürlich auch sich die Frage stellen, was Microsoft jetzt mit den Marken anstellt.
Ja.
Man weiß, genau. Diablo ist eigentlich mittlerweile eine sehr, sehr verrufene Marke. Schon seit Diablo 3.
Ja, aber das lag halt an Activision.
Genau.
Genau, aber das ist ja zum Beispiel hier diesen Bobby Kotick, das ist der Chef von Activision, der verlässt zu Jahresbeginn die Firma, also der wird gekündigt.
Habe ich auch schon gelesen, ja.
Ja, und das ist zum Beispiel, ich glaube, dass Microsoft den Karren aus dem Dreck ziehen kann, weil Microsoft ist einfach ein gutes Unternehmen.
Und wenn die das schaffen, dann werden die mit Sicherheit auch wieder mehr Umsatz machen.
Ja, wäre cool. Ja. Wenn du einfach ohne schlechtes Gewissen oder ohne schlechtes Gefühl dann so Diablo 4 zocken kannst, das ist schon auch schön. Ja.
Ja.
Ja, sorry, aber ich wollte jetzt Heroes of the Storm, hast du genannt.
Ja, Heroes of the Storm war ja ein Konkurrent in diesem, es war ja so ein Dreiergestein. League of Legends, Dota und Heroes of the Storm. Und,
ach, ist ein MOBA.
Okay. Ja, ist ein MOBA. Heroes of the Storm beinhaltete die ganzen Charaktere aus dem Blizzard-Universum, so, ne? WoW-Charaktere, Diablo-Charaktere, StarCraft-Charaktere.
Ach krass, okay.
Ja, das war halt richtig cool. Ich habe das richtig gerne gespielt.
Wieso kennt man das nicht? Das klingt ja, das ist ja so ein bisschen Super Smash Bros. Im Blizzard-Universum.
Weil das leider mit sehr wenig Liebe behandelt wurde von Blizzard.
Ah, leider. Okay.
Man hat das versucht, irgendwie kompetitiv halt aufzubauen. Das hat einfach irgendwie nicht funktioniert.
Mhm.
Ich fand das sehr, sehr schade.
Ingame-Käufe?
Krasse, ja, nee, Pay-to-Win nicht. Ich fand auch das System, also wie du deinen Charakter gelevelt hast, das war halt auch was anderes wie bei League of Legends zum Beispiel, weil da kaufst du die Items, da wählst du aus Fertigkeiten aus, da levelst du, also da levelt dein ganzes Team. Also das ganze Team kriegt halt ein Level up, nicht nur dein Champion, den du spielst.
Okay.
Ja? Und je nach Level up kannst du dann halt auch Fertigkeiten. Jeder kann halt dann eine neue Fertigkeit wählen oder verbessern. Also das ist ein bisschen einfacher gestrickt als bei League of Legends, würde ich sagen. Mhm. Aber es hat halt unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, wenn du in diesen, wenn du diese Franchises halt kanntest. Mhm. Ja? Wenn du mit einem Diablo gespielt hast auf so einer Map, das ist richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja. Ja, aber daran sieht man halt, dass eine gute Marke kein Garant dafür ist, dass ein Spiel dann halt am Ende ja lukrativ ist.
Es wurde leider bei der Masse nicht so gut aufgenommen und dann haben die das sehr schnell fallen lassen, haben auch nicht so unterstützungsmäßig nicht mehr weiter was gemacht. So, das fand ich sehr, sehr schade.
Ja. Hier, man hat es doch auch bei dem einen Brawler gesehen, hier, das vor kurzem rauskam, was du auch ein bisschen gespielt hast, wo Scooby-Doo und so weiter.
Ach, Metaverse.
Weiß es? Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie es heißt. Ich
könnte in meinem Steam gucken. Heißt das nicht? Warte mal.
Ja, irgendwas kann sein, dass es Multiverses hieß es, glaube ich.
Multiverses, genau.
Ja, Multiverses. Da hast du auch nichts mehr von gehört. Obwohl da viele tolle Marken drin sind. Aber ja, ist halt kein Garant.
Das ist ja gut, das ist aber auch noch in den Kinderschuhen, ne, das Spiel. Ne?
Ja.
Da sind solche Spiele wie Smash Bros. Sowieso, aber auch Brawlhalla ist halt schon viel größer.
Mhm.
Weil das existiert einfach auch schon viel länger. Ja. Ja, Heroes of the Storm ist jetzt eigentlich so ein Titel, den ich nennen wollte, wo ich mich freuen würde, wenn da mal wieder ein bisschen mehr Augenmerk draufgelegt werden würde. Ansonsten, du hattest jetzt nichts mehr, ne?
Nee, ich bin schon durch.
Ansonsten StarCraft 2 habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Allerdings kompetitiv eher weniger, weil da musst du schon wirklich Freak sein, um das zu spielen. Mhm. Weil da musst alles sitzen. Sonst bist du innerhalb von 5 Minuten kaputt, wenn du da den falschen kriegst.
RTS finde ich sowieso super, super schwierig. Also so casual das zu spielen ist ganz nett, aber ja, wenn du musst dich da eigentlich richtig reinfuchsen und dann finde ich es nur noch anstrengend.
StarCraft 2 hatte ja zwei Erweiterungen, hat ja zwei DLCs bekommen. Ich habe mir die alle damals noch auf DVD gekauft und hatte da wirklich mit den Story-Kampagnen hatte ich echt meinen Spaß.
Mhm.
Wirklich, also ich habe das echt gerne gespielt. Aber, nur die Story-Kampagne.
Ja, casual halt. Ja. So online ist dann halt wirklich nur Abfuck.
Ja. Und da ein dritter Teil, ich würd den spielen.
Okay.
Ich würde den wirklich spielen.
Mhm.
Ja. Das wäre so.
It's about time. Hier muss man auch einmal erwähnen, der Trailer von Activision Blizzard. Wir sind jetzt Marine. Zu Hause bei Xbox. Alter, richtig geil.
Mhm. Ja.
Das war, ich habe richtig Gänsehaut bekommen bei dem Trailer. Das war schon echt nice. Ja, wollte ich nur kurz reinschmeißen.
Ja. Wir hatten in der Liste auch noch ein paar Games, klassische Games.
Mhm.
Also so davon rede ich Games aus dem Super Nintendo PS1-Zeitalter, die meiner Meinung nach einen Remake eigentlich mal verdient hätten. Das wären zum einen The Lost Vikings. Ganz, ganz großer Titel gewesen damals auf dem Super Nintendo. Da steuerst du, also du spielst im Prinzip, also du kannst es, glaube ich, sogar zu dritt spielen auf dem Super Nintendo.
Mhm.
Maximal zu dritt, weil es gibt drei Wikinger, die du spielen kannst und jeder hat andere Fertigkeiten und du musst halt dich durch Levels kämpfen und über Hindernisse hinweg klettern oder springen, die du mit zum Beispiel einer, das ist so ein richtig kräftig gebauter Wikinger, der hat ein Schild und der kann halt das Schild halt hochhalten und anderer Wikinger kann halt auf das Schild draufspringen, um dann halt auf so ein Podest zu springen oder irgendwie sowas.
Also ist es ein Beat'em Up oder ein Koop-Jump'n'Run?
Nee, das ist ein Koop-Jump'n'Run
Rätsel.
Mit so einem leichten Rätselaspekt, ja.
Okay. Ja, klingt eigentlich cool. Ja.
Aber 2D Jump'n'Run, ne?
Ja.
Richtig cool. Solltest du dir vielleicht mal ein paar Videos zu angucken. Das macht wirklich Spaß. Also, also meine Empfehlung, du kannst Lost Vikings 1 und sogar 2, glaube ich, kannst du über Blizzard kaufen. Über den Battle.net Store.
Okay.
Tatsächlich sogar. Ja. Habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Ich glaube, das SNES-Modul ist mittlerweile unbezahlbar.
Wie so viele.
Ja. Eigentlich interessiert mich das jetzt mal, wenn ich das schon erwähne.
Weißt du was, ich find's raus, du kannst mit dem nächsten Game weitermachen, wenn du möchtest.
Ja? Mhm.
Ich find's raus.
Gut.
Obwohl, geht, 50 Euro.
Ja, nur das Modul, oder was?
Ja.
Okay.
Mit Originalverpackung 63 Euro.
So wenig?
Mhm. Jetzt musst du es selber nochmal nachdenken.
Okay, es gibt aber auch hier welche für 219 Euro. Ach nee, warte mal, das ist der zweite Teil. Der zweite Teil ist teuer.
Ah, okay.
Weil der kam sehr spät raus. Der wurde wahrscheinlich nicht mehr in so großen Stückzahlen produziert. Ja, der zweite Teil ist ein bisschen teurer. Naja.
Es kommt drauf an. Von der SNES, aber auf der PlayStation 1 gab es den auch. Da kostet er nur 20 Euro.
Ja. Wie dem auch sei,
ja.
Hast du schon mal was von Interstate 76 gehört?
Nee, habe ich mir kurz einen Screenshot davon angeguckt, aber.
Das ist im Prinzip, ich würde jetzt so fast sagen, ist jetzt nur subjektiv. Da kann man mich gerne in den Kommentare, wenn ihr da irgendwie was zu sagen wollt, gerne in die Kommentare dann unter dem Video auf YouTube. Für mich eigentlich der Vorreiter zu den Driver-Spielen, weil das war so ein Highway-Racer, wo du aber in deinem Auto Aufgaben erledigen musstest.
Okay.
Hat es halt so ja, leicht storybasiert. Ne? Hatte so eine kleine Story, die du verfolgt hast. Aber du bist halt größtenteils, nee, eigentlich permanent mit dem Auto unterwegs gewesen.
Okay.
Ich kann mich aber so storytechnisch, also ist das weg. Also ich kann mich da jetzt nicht mehr dran erinnern, nur an das Gameplay, wie es ungefähr
war. Also fahren und währenddessen eine Bombe entschärfen, oder?
Zum Beispiel. Oder irgendwelchen Dieben oder Räubern hinterher fahren und die halt erwischen.
Also abballern.
Kopfgeldjäger. Ich glaube, du bist sogar Kopfgeldjäger oder so. Ich weiß nicht genau.
Ja, du, ganz ehrlich, könnte man auf die heutige Zeit eigentlich ganz lustig übertragen. So hier Handy am Steuer und so. Du musst irgendwo hinfahren, aber gleichzeitig musst du immer wieder quasi, du siehst die Straße vor dir, musst aber immer wieder auf dein Handy gucken, um irgendwelche Sachen zu erfüllen, musst dann die ganze Zeit hin und her wechseln. Das fände ich eigentlich auch ein ganz witziges Spielprinzip.
Ich kann mich leider nicht mehr so richtig erinnern, worum es in dem Spiel ging, aber ich weiß, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß damit.
Mhm.
Und das so modernisiert, kann ich mir vorstellen.
Okay.
So wirklich. Dann Pitfall.
Pitfall,
ja. Ein 2D-Jump-Plattformer, der Einzug tatsächlich schon gehalten hat. Du hast es, wir haben im Vorfeld drüber geredet, eigentlich schon auf dem Atari.
Mhm.
Ich habe es, das erste, was ich gespielt habe, war auf dem Super Nintendo auch. Das war im Prinzip schon ein, ich weiß nicht, ob es ein Remake war, zu der Zeit schon. Aber Pitfall in 3D, so ein Adventure, könnte ich mir schon vorstellen. So,
ja.
Also, das ist im Prinzip so, also so ein bisschen, so männlicher Lara Croft halt, ne?
Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen Indiana Jones,
ja.
Jump'n'Run halt.
Genau.
Ja, ich meine, ich bin ja sowieso Fan von Jump'n'Runs, also ich würde da auch nicht nein sagen. Pitfall hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil ich es halt gekannt habe, so eben nicht auf dem Atari gespielt, sondern im letzten Call of Duty Teil, ich glaube Call of Duty Cold War, den habe ich ja auch gespielt, recht viel. Und da gab es auch so einen Arcade-Modus. Da konntest du dann eben alte Activision Arcade-Games in Call of Duty spielen. Mhm. Und da war dann eben Pitfall und noch ein paar andere, aber Pitfall ist mir im Gedächtnis geblieben, weil es eigentlich ganz lustig war. Aber auch unspielbar heutzutage, also sehr, sehr schwierig.
Und ich bin auch ganz ehrlich, also ich bräuchte, also Pitfall bräuchte ich jetzt kein 2D-Remake oder so.
Nee, so. Obwohl, also da, ich meine, wenn es gut gemacht ist, wieso
das
nicht?
Schon, ich glaube, das würde mir nicht reichen, weil das für mich so diese Faszination von damals zerstören würde. Dann würde ich wirklich eher wieder auf das Alte zurückgreifen.
Okay.
Wenn es so ein 2D-Remake wäre. Die können wirklich was ganz Neues machen aus dem Franchise.
Ich meine, also es wäre, glaube ich, auf jeden Fall, dadurch, dass das Spiel so uralt ist, wäre das auf jeden Fall was, wo die Leute, glaube ich, aufmerksam drauf werden würden. Wenn sie sagen, so hier, neues Pitfall, würden die Leute auf jeden Fall alle mal gucken, so okay, krass, was macht ihr denn jetzt mit diesem uralt Game?
Vor allen Dingen, weil dieser Name, der ist auch so einfach und catchy. Ne? Mhm. Pitfall.
Ja. Ja.
Würde ich, ja, würde ich spielen. Also so ein eine komplette Neuauflage, vielleicht in 3D. Ich würde es spielen. Ich würde es wirklich spielen. Mhm. Dann habe ich noch, pass auf, Ramon, ich habe noch 3 Games.
Okay.
Ne? Mhm. Kennst du Tenchu?
Ich habe es vorhin mir angeguckt, also ich habe in die Spielliste durchgegangen, habe mir alles angeguckt und Tenchu war ein Spiel, wo ich gedacht habe, oh, das könnte mir auch gut gefallen. Hier, schön Samurai, so mäßig.
Das war damals schon das war ein Stealth-Adventure.
Mhm.
Was ich auch selber gespielt habe auf der PS1. Das als Remake würde mir, glaube ich, auch gefallen.
Ja, ich glaube, da würden sich einige Leute drüber freuen. Ich weiß nicht, wie bekannt diese Marke ist, aber als ich das vorhin gesehen habe, dachte ich, oh, ja, das wird mir gefallen. Das sehe ich als Remake.
Ich glaube, es gab nur diesen einen Teil, wenn ich mich nicht täusche.
Also in der Liste, die ich da gefunden hatte, stand dran Tenchu von vor 2004. Also irgendwie hat wohl jemand anders diese Marke gekauft und hat noch neue Spiele rausgebracht, aber die waren dann nicht von Activision.
Okay.
Also die hat dann, ähnlich wie bei Crash Bandicoot, da gibt's ja auch Teile von der PS2 und auch von Spyro bei der PS2 waren alles keine guten Ableger. Mhm. Aber das waren auch nicht die Originaldinger. Da hat einfach sich jemand die Lizenz gekauft für dieses Spiel und hat ein bisschen, ja. Aber es sind nicht die originalgetreuen Spiele. Und das ist bei Tenchu wohl auch passiert. Und die waren wohl auch nicht so gut.
Ich fand das sehr cool, das Spiel damals.
Mhm.
Weil das halt, ja, es ist halt also ich glaube, das war neben Metal Gear Solid damals ein Stealth-Game, was zumindest in meinem Kreis sehr viel Anklang gefunden hat.
Ja, obwohl es ein bisschen später kam. Also Metal Gear Solid ist um einiges älter.
Das kann sein, ja. Das kann sein.
Ja, aber ja, ich fand's auch interessant, als ich es vorhin mir angeguckt habe.
Dann habe ich hier noch den Elefanten im Raum, nenne ich zuletzt.
Oh, ganz kurz, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ist doch beides im Jahr 98 rausgekommen. Siehste? Tenchu als auch Metal Gear.
Mhm. Siehste? Ich fand allerdings, Metal Gear war, da war die Steuerung so ein bisschen hakelig damals noch.
Ja.
Im Gegensatz zu Tenchu. Tenchu fand ich, das ließ sich echt gut spielen vom Gameplay.
Ja, und es gab noch 2008 ein neues Tenchu, aber das war dann eben von einem anderen Studio.
Mhm.
Das wurde von, Ubisoft From Software. Okay, interessant.
Aha.
Auch interessante Kombi. Ubisoft From Software. Aber das war wohl nix. Ja, okay. Aber ja, fahr fort.
Ich werde den Elefanten im Raum zuletzt nennen. Deswegen nenne ich jetzt erstmal Geometry Wars.
Mhm.
Das erste Geometry Wars gab es damals auf der Xbox 360. Wer im Besitz einer PlayStation 4 oder PlayStation 5 ist, der wird wahrscheinlich noch Resogun kennen.
Habe ich mir schon ich habe es vorhin gesehen, habe gedacht, oh, das erinnert mich sehr an Resogun, das Spiel.
Es ist nicht derselbe Entwickler, aber ich glaube, Resogun ist aus genau dieser Idee entstanden.
Mhm.
Aus diesem Geometry Wars Aspekt. Weil das war so ein schönes Spiel. Insbesondere der allererste Teil. Da gibt es irgendwie mittlerweile, der aktuellste Teil heißt Survival Evolved. Das ist mit sehr vielen Challenges verbunden. Der allererste Teil war wirklich ganz einfach. Du hast einfach gestartet, du hast einen Game Mode und hast halt so weit gespielt, wie du kamst so.
Mhm.
Ich hab's tot gespielt, dieses Spiel. Genauso wie Resogun. Das sind so Spiele, Resogun, ich glaube, ich hab's im Podcast schon mal erwähnt. Resogun war zum Release der PS4 eigentlich das Spiel, was ich am meisten gespielt habe.
That's obwohl crazy.
Es so einfach ist. Es ist einfach so einfach. Ne? Ja, würde ich auch mir einen neuen Ableger wünschen. Ich gucke mir die gerne an, die Ableger von Geometry Wars.
Ja.
Mhm. Aber das ist halt sehr simples Gameplay. Ne? Du steuerst ein Schiff und das kann schießen. Also und du kannst halt sammelst Power-Ups, dann verändert sich der Schuss, der wird stärker und die Mobs, die auf dich zufliegen, verschiedene Arten von Symbolen sind das eigentlich nur.
Mhm.
Die sollen wohl Schiffe simulieren und ja, die fliegen halt auf dich zu und wollen dich halt kaputt machen. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, bei dem Spiel könnte ich mir zum Beispiel eher so ein Remaster oder sowas vorstellen, dass sie das einfach nochmal neu auflegen für die aktuellen Konsolen so und dann kannst du es halt nochmal spielen in aufgehübscht und vielleicht in einem weiteren Gaming-Mode oder so.
Ja.
Ja.
Vielleicht so, jetzt bin ich Challenges sind ja ganz cool eigentlich. Ne? Das finde ich. Resogun spiele ich heute auch immer eigentlich nur noch wegen der Herausforderungswoche.
Mhm.
Ne? Mache jede Woche die Herausforderung mit.
Ja, aber jetzt bin ich gespannt auf deinen Elefant im Raum.
Hexen.
Mm, okay.
Hexen war ein, ich nenne es jetzt mal Dark Fantasy Adventure, was den grafischen Stil von Unreal damals aufgenommen hat. Sowas wie Unreal oder Duke Nukem 3D oder das erste Shadow Warrior, glaube ich. Das war auch so 3D-Welten, wo du dich in der Ego-Perspektive drin bewegt hast, aber die Gegner, das waren alles so 2D-Sprites.
Mhm.
Die, aber Hexen.
Das alte Doom sah doch auch so aus, oder?
Genau.
Ja.
Auch das würde ich da auch schon mit reinzählen.
Mhm.
Aber Hexen hatte halt einen ganz eigenen Stil. Auch ein ganz eigenes Setting halt einfach. Mhm. Das selbst wenn das irgendwo, weil ich glaube, auf Steam gibt es das nicht, wenn es das irgendwo zu kaufen gäbe, ich würde es mir kaufen.
Okay.
Ne? Auch den Klassiker.
Und wie würdest du dir da so ein Remake oder eine Neuauflage wünschen? Dann wieder in so einem Grafikstil oder dann schon 3D und modernen?
Da würde ich ein 3D Remake mitnehmen.
Okay.
Tatsächlich. Weil das, bei Doom hat das halt auch gut funktioniert.
Ja, ne? Stimmt, ja.
Ja. Das ist für mich eigentlich der Elefant im Raum. Da bin ich ganz ehrlich. Weil das war ein geiles Game.
Ja, also wir haben die ganzen Spiele ja jetzt nicht ohne Grund genannt, sondern aus dem heraus, weil eben gesagt wurde, dass sie eben viele Remakes machen wollen. Sie wollen viele alte Marken wieder auferstehen lassen, wurde von Phil Spencer in dem Podcast unter anderem auch gesagt. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal, sind wir mal die Liste durchgegangen und wollten halt mal gucken, was da vielleicht für uns dabei wäre. Und ich finde es interessant, dass für dich da so viel auch dabei ist, dass da so viele Marken.
Es stand natürlich noch viel mehr drauf. Aber ganz ehrlich, alles hab ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja. Ja, es sind ja auch ganz, ganz viele Marken, die halt auch uralt sind, wo eben Hexen ist ja auch eine von denen. Wann kam Hexen raus? 98, 99, irgendwie so?
Ja, Unreal kam auch 99 raus, glaube ich.
Ja. Und seitdem kam ja nie wieder was. Also das sind ja uralte Marken. Aber ich denke, ja, gerade so die Nostalgiker unter uns, die eben diese Spiele kennen, die kannst du mit sowas glücklich machen. Und die huckst du natürlich auch. Deswegen, das sind alles so, wenn wir jetzt wieder beim Thema sind, wenn du eine gute Firmenstruktur hast, und Microsoft hat ja eine gute, kannst du da schon einiges rausholen aus dem, was die da bekommen haben und eben vielleicht neue Marken kreieren, die dann Leute dazu animieren, die Xbox zu kaufen.
Ich muss mich jetzt mal wirklich korrigieren, ne?
Mhm.
Gerade gesagt, kam zur selben Zeit wie Unreal raus. Es ist sehr interessant zu lesen, dass Hexen eigentlich noch vor Unreal rauskam. Also es kam 95 raus.
Ach krass. Okay.
95.
Ja, das erste Doom kam, glaube ich, 96. Das heißt, Hexen ist Vorreiter sogar?
Nee. Das erste Doom kam Anfang 90er.
Ja?
Meine ich, ja. 93.
Ah, okay.
Das erste Doom.
Da habe ich das falsch im Kopf gehabt.
Dann kann ich mir vorstellen, dass Hexen gar nicht auf der Unreal Engine, ersten Unreal Engine basiert hat, sondern eher auf der Doom oder hier Duke Nukem 3D Engine. Das sah alles sehr ähnlich aus. Ja. Nichtsdestotrotz war es ein geiles Spiel, also ich habe es wirklich gerne gespielt.
Ja, das ist halt wieder so nicht meine Zeit gewesen. Vor allem, weil gerade auch so Shooter und so, da war ich halt auch noch viel zu jung zu der Zeit. Aber das hat man ja in den letzten Folgen schon bei den Spielen aus unserer Kindheit.
Ja.
Ja, aber dann bist du mit deiner Liste auch durch. Dann würde ich nämlich sagen, beim Blick auf die Uhr, dass wir jetzt auch am Ende der Folge angelangt sind, sind wir doch noch recht zügig dann durchgekommen durch die ganzen Spiele. Ich habe mir zwischendurch ein bisschen Sorgen gemacht, dass wir jetzt am Ende wieder über 2 Stunden brauchen.
Ja, aber wir hätten natürlich noch ein bisschen mehr über die Spiele reden können.
Ja.
Aber ich denke, einfach das mal angeschnitten zu haben, ist schon mal ein gutes, ist schon mal eine gute Sache.
Ja.
Und wenn man dann vielleicht irgendwann mal sieht, Microsoft macht wirklich was mit diesen.
Ja, dann kann man es ja nochmal aufgreifen.
Mit diesen Marken. Ja. Dann können wir im Podcast sagen, seht ihr, wir haben es gesagt.
Ja. Beziehungsweise wir haben uns drauf gefreut, ja, wir und haben uns gehört.
Sie haben unseren Podcast gehört.
Ja, alles klar. Okay. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Basti, ja. Willst du noch mal erwähnen, wo es uns denn alles gibt für die Leute, die gerade...
Herrgott noch mal, du ahnst es ja nicht. Habe ich es tatsächlich vergessen? Oh. Tja. Uns gibt's übrigens auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Amazon Music. Und bei dem da! Auf dem YouTube-Kanal.
So
Let's Ray.
So sieht's aus. Und ja... Ich bedanke mich und würde die Endworte wieder an dich übergeben, Basti.
Echt schon wieder?
Ja. Ja, vielleicht schaffst du es heute mal ein bisschen schneller. Als letztes Mal haben wir dann noch mal eine Viertelstunde geredet.
Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Spiele, auf die ihr euch freut, aus den Franchises, die Activision Blizzard King so mitbringt. Dann ab damit in die Kommentare unter dem Video. Ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Und wünschen euch noch eine schöne Zeit.
So sieht's aus.
In diesem Sinne, macht's gut.
Macht's gut. Basti, das hast du toll gemacht. Ganz viel Liebe für euch.
Für euch alle.
Tschüss.
Tschüss.